Das muss ich unbedingt machen, weil ich seit 4 Tagen im Kopf habe als Ohrwurm und Kollegin vom Tennismagazin gehe ich damit schon ganz schön auf die Nerven. Und damit herzlich willkommen zum Advantage Podcast, liebe Patreons und liebe HörerInnen, zur Folge 121 aus dem Pressezentrum von den French Open in Paris, tief in den Katakomben des Center Courts Philippe Chatrier. Und mir zugeschaltet in der Leitung oder wenn ihr auf YouTube schaut, mit Bild ist Daniel Wolli-Massur zu Hause. Hi.
Hi, grüß dich, Yannick. Meine erste Frage ist direkt, geht's dir schon auf den Keks oder kannst du es noch hören nach 4 Tagen?
Mein ganz großes Karriereziel ist irgendwann die Karriere als Journalist zu beenden
und anzustimmen.
Mich für 180 Euro auf Longland zu setzen, mir vorher 3 bis 4 Kaltgetränke, Aprol Spritz oder so rein.
Ja, also jetzt Wasser, meinst du?
Ja, genau,
jetzt Wasser. Aprol Spritz gibt's nicht mehr.
Da kommen wir gleich zu.
Deinetwegen.
Vorher darf ich es mir ja noch reinziehen, nur nicht auf dem Platz.
Ja.
Und dann richtig einmal anzünden. Das muss sein, aber noch muss ich mich finanziell den objektiven Dingen widmen.
Ja, besser wäre noch, wenn sie zwischen den Matches unterscheiden würden mit Alkoholverbot und nicht. Also welches Match-Risikospiel ist und welches nicht. Dann noch vielleicht eine Abstufung zu Leichtbier. Und dann haben wir das komplette Regelwerk nochmal um ein paar Seiten erweitert.
Ich sehe schon, Amelie Mo hat dich getriggert. Da kommen wir gleich dazu. Wobei ich kann's auch schon mal reinsneaken, wenn jetzt einige sagen, hey, was wollen die denn? Mitten im Turnier hat Amelie Mo sich vor die Presse gestellt und hat nach ein paar Vorfällen, Grenzüberschreitung von Zuschauern, Alkohol auf den Rängen verboten. Dazu aber später mehr. Wir wollen heute natürlich über die French Open reden. Wir nehmen auf am Freitagnachmittag, 16.15 Uhr ist es jetzt, Drittrundentag bei den French Open. Ich bin in Paris vor Ort. Wally ist zu Hause zwischen 2 Challengern, Halbfinale in Augsburg gespielt und jetzt am Wochenende wieder eine Challenger-Quali vor der Brust. Wir wollen über Paris sprechen, aber natürlich auch ein bisschen über Wally und über unsere Erfahrungen und Prognosen und alles drum und dran. Aber ich muss anfangen, Wally, mit gestern Abend, zweite Runde, Struffi gegen Bublik auf Court Nummer 2 und ich stehe neben dem Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann und wir unterhalten uns ein bisschen und gucken das Match nebenbei, schon als es relativ souverän war für Struffi, sodass Michael auch entspannt war und Bublik hat konstant mit seiner Bank geredet, Coach und oben drüber auch mutmaßlich seine Lebensgefährtin. Und dann habe ich gesagt, jetzt müsste man eigentlich mal einen Volksschulkurs Russisch belegt haben, das wäre sicherlich interessant. Und dann guckt mich Michael an und sagt so, ja, dein Co-Host beim Advantage Podcast, der könnte das jetzt alles übersetzen. Und ich so, hä, wie? Er sagt so, ja, der kann fließend Russisch. Und ich so, das wusste ich nicht.
Ja, wie halb Tennis Deutschland, sage ich mal, bin ich auch auf jeden Fall zweisprachig aufgewachsen. Ja, meine Mutter kommt aus Kiew, also ich habe ukrainische Wurzeln und dementsprechend ja, kann ich mich sehr, sehr gut verständigen. Ich sag mal, mein Englisch ist deutlich besser, aber auf Russisch komme ich auf jeden Fall gut über die Runden, was das angeht, ja.
Das heißt, du würdest verstehen, was er da im Selbstironie-Modus gestern von sich gegeben hat?
Ja, normal lernt man in der Sprache erst die schlechten Wörter. Das ist bei mir anders gewesen, also da bin ich wirklich nicht so gut. Deswegen würde ich jetzt genau bei dem Beispiel sagen, dass ich ihn nicht so gut verstehen würde, wie wenn ich mich jetzt ganz normal mit ihm unterhalten würde. Genau.
Okay, aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, das sieht man auch, wenn wir viel Zeit miteinander verbringen, dass ich dann doch noch nicht so viel über dich weiß. Ich war da ein bisschen perplex und dachte mir so, gut, ich muss dich auf jeden Fall öfter mitnehmen, weil beim Zverev-Training wird nur auf Russisch kommuniziert. Von der Zverev-Box gestern haben am Anfang Getränke gefehlt auf Longlen. Habe ich auch in der Pressekonferenz später nachgefragt, da hat es Alexander Zverev dann auf Deutsch natürlich nochmal gut erklärt. Der hat 3 verschiedene Getränke mit unterschiedlicher Prozentanzahl Elektrolyte und hatte aber nur 1 dieser 3 Getränke am Anfang dabei und hatte in diesem Zusammenhang etwas Probleme mit seinem Zuckerspiegel und dann hat er hektisch sozusagen auf Russisch in Richtung seiner Box zum Fitnesstrainer, wobei der Italiener ist und der deutsche DTB-Physio Basti Becker heißt er, glaube ich, ne? Wer immer beim Davis Cup dabei ist.
Basti Arnold.
Basti Arnold, ja. Stimmt, nicht Becker.
Also, genau. Basti Becker wäre auch der klassische deutsche Name, aber...
Nee, das ist Basti Arnold, der langjährige DTB-Physio, der beim Davis Cup immer dabei ist und mit den deutschen Spielern sehr, sehr eng ist. Der macht auch immer punktuell Wochen und ist hier mit Alex Zverev Die verstehen das natürlich nicht, aber die haben es dann kommuniziert bekommen. Und dann ist er los und hat diese beiden anderen Getränke geholt. Und dann war auch Mitte, Ende ersten Satzes alles in Ordnung. Aber das mal nur so am Rande. Vielleicht sollte ich wirklich mal einen Volkshochschulkurs belegen, so einen Intensivkurs, weil das würde mir teilweise im Tennis-Business helfen.
Ja, voll. Also wir haben ja voll die Bubble noch mit Rudi Mollecker, Daniel Altmaier, Ingola Kuhn. Alle leicht angehaucht. Genau.
Bevor wir über Paris reden, weil das auch mal als Feedback kam, im Übrigen haben wir wirklich viel, viel cooles Feedback bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle im Namen von uns beiden. Viele, viele Insta-Nachrichten, auch Bewertungen bekommen. Ihr wisst das ja, ihr könnt mit Sternebewertungen bei Spotify helfen, mit beschreibenden Bewertungen bei Apple und mit Kommentaren auch unter dem YouTube-Video. Vielen Dank dafür. Und ein Feedback war tatsächlich, dass wir ein bisschen mehr auch noch auf deine Karriere eingehen sollen, Wally. Hätte ich sowieso gemacht, aber das machen wir jetzt mal. Du hast letzte Woche in Augsburg beim Challenger Halbfinale gespielt. Knapp in zwei Sätzen verloren. Ich habe zugeguckt, war ein bisschen mehr drin. Dann hast du 3 Tage Kurzurlaub gemacht und bereitest dich jetzt auf die Challenger Quali in Heidelberg vor? Heilbronn.
Ja, Heilbronn. Genau. Heilbronn. Wir haben ja immer das große Challenger dann in Deutschland, was immer sehr, sehr stark besetzt ist. Und die Vorbereitungstage fallen jetzt ein bisschen knapper aus, dadurch, dass wir in Deutschland ein ganz schönes Regengebiet erwischt haben. Also von heute Nachmittag oder heute Morgen an bis zum Quali-Start glaube ich nicht, dass ich noch viele Bälle draußen schlagen werde. Aber die letzten 1-2 Wochen waren wieder mal sehr, sehr gut. Hab mich auf dem Sandplatz ein bisschen besser eingespielt und dann quasi, nachdem ich eine hohe Belastung hatte, nochmal kurzzeitig in die Ferne geflogen, nach Sardinien für ein paar Tage. Da mal 2-3 Tage Pause gemacht und ja, jetzt geht halt der Tennis-Hochsommer los, da ist jede Woche Turnier, also ich könnte eigentlich 8 bis 10 Wochen am Stück spielen ohne Probleme. Ob ich das dann tun werde, ist eine andere Frage. Aber genau, ja, das Feedback war ja sehr divers. Ja, also tatsächlich habe ich mit eigentlich einiges an negativem Feedback gerechnet, weil ich mich ja schon etwas aus dem Fenster gelehnt hatte in der letzten Folge beim Doping-Thema, daraus dann auch nochmal ein Reel gemacht wurde, also schon nochmal ein bisschen
Du hast verstärkt. Daraus ein Reel gemacht, ja? Ich habe dich nicht genötigt, um das auf den Markt herzustellen.
Genau, aber als Team wurde das dann veröffentlicht und da habe ich schon damit gerechnet, dass vielleicht mal auch ein bisschen Gegenwind kommt oder so, aber tatsächlich war das ausschließlich positiv. Du wurdest natürlich dann auch kritisiert, ja, für deine Anglizismen. Das habe ich mir auch gemerkt vom Feedback. Fand ich auch
sehr gut. Von den Rückmeldungen her meinst du?
Genau. Nicht
vom Feedback her.
Ja, genau. Und das so zu meinen letzten Wochen. Und genau, ja, in Paris ist ja auch eine Menge passiert. Ja, wie bist du so durch die letzten Tage gekommen? Bist du schon ein bisschen satt oder fängt es jetzt gerade so an? Bist du vom Workload her wahrscheinlich bis oben hin voll, aber kommst du gut klar soweit?
Es ist diesmal alles ein bisschen anders, aber ganz kurz das Feedback-Thema noch abzuschließen. In jegliche Richtung, es ist alles willkommen, es war zu größtenteils positiv, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Twitter-User, der kritisiert hat mit den vielen Anglizismen. Wir hören ja dann auch nochmal rein. So, er hat nicht Unrecht. Also ich habe wirklich viele benutzt und auch, glaube ich, zu viele. Aber ich habe es dir auch privat gesagt, ich sage es auch hier in dem Podcast. Ich rede so, wenn ich mich wohlfühle. Journalistisch, wenn ich jetzt ein Video für die ARD aufnehmen würde oder jetzt im Halbfinale, ich bin ja hier als TV akkreditiert für die ARD, Broadcast Non-Rights-Holder-Akkreditierung, damit ich die Mixzone betreten darf und da auch dann Interviews für die ARD machen kann, die einsteigt, wenn ein deutscher Spieler das Halbfinale erreicht. Und da würde ich natürlich auch ganz anders reden. Von da aus hat der Twitter-User recht und werde mir ein bisschen Mühe geben, zurück zu deiner Frage zu kommen. Ach, und noch ein Hinweis. Es gibt eine Sonderfolge mit Tamara Korpatsch auf allen Podcast-Anbietern zugänglich. Gestern um Mitternacht, nach ihrer Zweitrundenniederlage gegen die an 7 gesetzte Chinesin Zheng. Keine Chance gehabt, aber auch nur eine Woche auf Paris vorbereitet. Mit Rückenproblemen hat sich auch fett spritzen lassen, damit sie die Quali für Paris schafft, für die Olympischen Spiele. Und das hat sie jetzt als zweitbeste Spielerin, wenn das Ranking wieder aktualisiert wird, geschafft. Und darüber haben wir 11 Minuten geredet. Nach Mitternacht, nicht selbstverständlich, hört da gerne auch nochmal rein. Zurück zu deiner Frage kommt, es ist diesmal alles ein bisschen anders. Ich bin ja selbst sehr, sehr spät angereist. Ah, übrigens, das muss ich sofort loswerden. Ich habe es ja auch nicht im Vorgespräch gesagt. Ey, ich bin ja sehr distanziert und ich bin Journalist und ich bin nicht so ein Fan-Dings, also laut einmal ausgeklammert, ja. Ich habe heute Airbnbs gewechselt. Ich hatte eins bis Freitag, habe jetzt eins bis nächste Woche. Es hat alles geklappt, kam deswegen ein bisschen später, früher Nachmittag auf die Anlage, hatte eine Djokovic-Deadline, habe mich beeilt und bin vorne rein und lauf links entlang an Longlen, weil es da einfach weniger los ist, als wenn ich rechts neben der Anlage vorbeilaufen würde und dann am Haupteingang lange anstehe, bis ich drin bin, um Zeit zu sparen. Und dann kommt mir einfach Friedhelm Funkel und seine Frau entgegen. Also für alle, die es nicht wissen, der bis vor 5 Tagen Trainer vom FCK. Und ich sehe ihn schon so aus 15 Metern und nach 10 Metern vor mir war ich mir dann 100% sicher, dass das ist. Und dann habe ich so, okay, ich bin Journalist, ich kann da jetzt nicht. Und ich habe noch eine Akkreditierung und so. Und dann habe ich so im Vorbeigehen einfach so richtig random, nicht random, so richtig komisch gesagt. Hallo Herr Funkel, vielen Dank für Ihre Arbeit beim FCK. Und bin aber weitergegangen, habe mich umgedreht und er im Vorbeigehen, ah, vielen Dank und viel Spaß beim Tennis und so. Also der genießt hier sein bestes Leben mit seiner Frau, war auf dem Weg auf Platz 14, um einen Doppel zu gucken. Richtig cool. Im Nachhinein bereue ich es, dass ich nicht stehen geblieben bin, aber ich mag das auch nicht. Leute, so, ich kenne das ja selbst als Journalist und mit den Tennisprofis hier, der will seine Ruhe haben. Aber ich hätte gerne eigentlich auch noch ein Foto gemacht, das wäre so mein...
Es ist halt manchmal so, man sieht die Situation schon kommen, dann überlegt man, was mache ich, frage ich nach einem Bild oder so.
Ich mache das nie. Ich bin das hat was mit meinem Beruf zu tun und da ich weiß, wie die andere Seite der Medaille aussieht, aber das wäre eine der wenigen Ausnahmen gewesen, vor allem nach dem, was er jetzt mit 70 Jahren in 3 Monaten beim FCK geleistet hat. Aber ich habe zumindest Danke gesagt. Das war mir ein Bedürfnis. Das kam auch von innen heraus. Das war total schön.
Ja, ich glaube, so eine Begegnung hat er auch nicht oft. Also ich denke, entweder gibt es die Drängler, die an eine Person des öffentlichen Lebens irgendwie ran wollen, Foto wollen, Autogramm und Tschüss. Aber dass sich nur jemand im Vorbeigehen mal wirklich ernsthaft mit 3 normalen Sätzen bedankt, ich glaube, das hat ihn überrascht. Wäre jetzt mein Tipp. Weil es sehr uneigennützig ist. Weil du hast diese Erinnerung jetzt nur noch in deinem Kopf, ja, was dir ja auch reicht. Andere wollen einfach nur das Bild, um es dann zeigen zu können.
Ja, es war auch noch seine Frau dabei und die sind geschlendert und so. Und der hat ja auch wirklich, also der ist halt 70 Jahre alt. Das muss eine extrem mentale Belastung gewesen sein auch. Und dann so, der hat jetzt hier aber so einfach, lebt sein bestes Leben hier. Hat sich jetzt wahrscheinlich ein schönes Hotel gegönnt mit seiner Frau und guckt jetzt einfach Crown Pass Tennis beim Grand Slam, fand ich super.
Absolut.
Das musste ich erwähnen. Mir geht es gut, es war sehr stressig. Ich war ja beim Pokalfinale in Berlin. Am Ende ist es die Hoffnung, die dich killt. Nur 1-0 verloren, eine Halbzeit in Überzahl. Nur 2 Stunden geschlafen, weil ich war sogar um 12 Uhr im Hotel und musste um 3:30 wieder raus. Aber versucht danach mal zu schlafen nach so einem Event. Klasse Atmosphäre und so. Den Rest klammer ich jetzt mal aus, weil wir sind kein Fußball-Podcast. Dann mit dem ersten, aber es war ganz toll, um das mal zusammenzufassen. Dann mit dem ersten Flieger morgens aus Berlin nach Paris geflogen und es war alles ein bisschen hektischer als sonst, weil sonst bin ich ja 3-4 Tage vorher da. Erste Runde Nadal, Zverev hat sich komplett alles darauf fokussiert und ich hatte natürlich auch 3-4 Aufträge schon vorher fix in die eine oder andere Richtung. Am Ende waren es sozusagen Texte über die Karriere von Rafael Nadal, weil er rausgeflogen ist und mit weniger Fokus auf Alexander Zverev. Wenn Nadal Zverev geschlagen hätte, dann wäre es vielleicht andersrum gewesen oder wie hat er das geschafft? Und das hat mir schon sehr viel Energie gezogen, direkt am Montag. aber alles positiv. Und danach, wie es Alexander Zverev auch gesagt hat, für ihn geht jetzt ein neues Turnier los. So ähnlich war es für mich ein bisschen auch, weil es dann nach in der ersten Runde erstmal ein bisschen runtergeht mit Aufträgen. Und dann muss ja immer erst was passieren, neue Sachen passieren, eine Außenseiter-Story. Das war dann Henry Squire. Haben wir übrigens, können wir uns mal selbst loben. Haben wir gut gemacht, ne, vom Timing.
Ja, ich glaube, ja. Es werden ein paar Anfragen kommen vor dem nächsten Grand Slam für Leute, die einen Podcast wollen. Ja. Genau. Ist ganz gut gelaufen.
Genau. Für ihn. Wenn eure Karriere nicht läuft, 4 Wochen vorm Slam, kommt in den Advantage Podcast, es werden gute Dinge passieren. Nee, aber das hat natürlich auch sehr geholfen. Zum einen, weil wir den Zugang, oder weil ich den Zugang zu Henry hatte, weil wir 2 Stunden mit ihm gesprochen haben und ich zusätzlich zu der Pressekonferenz, die er dann nach der ersten Runde gemacht habe, schon meine Infos parat hatte. Ich habe ein Porträt geschrieben für ZDF.de. Wo ich auch Podcast-Aussagen genommen habe, ohne sie als Podcast-Aussagen zu klassifizieren. Öffentlich-rechtliche und so, es macht sowieso auch keinen Sinn, dann beim Thema unabhängig, wenn man selbst der Autor ist, dann noch den Podcast zu zitieren, das geht auch gar nicht. Aber so hatte ich einfach einen Vorsprung und das war natürlich die Geschichte der ersten Tage, nicht für die qualifiziert reingerutscht, gewonnen, erste Runde, Match-Tiebreak, 6 Matchbälle abgewehrt, gewonnen, eine tolle 2. Runde gehabt gegen Felix Auger-Aliassime, über 2 Tage gestreckt mit Regenpausen, voller deutscher Court. Und da auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, deswegen hört ihr ja zu. Henry war schon überfordert mit der Gesamtsituation, was ja völlig normal ist. Er erlebt das ja alles zum ersten Mal. Also zum Beispiel hier um die Ecke sind 600 oder 450 Computerplätze für die Journalisten und für die TV-Journalisten. Und da hinten dran ist die Mixed Zone und da sind so 3-4 Pressekonferenzräume. Und dann wird man von einer Mitarbeiterin oder von einem Mitarbeiter der ATP oder der WTA halt reingeführt. Und nach der ersten Runde, nach den ganzen Erlebnissen, nach den abgewehrten Matchbällen, der war völlig fertig. Ja. Der wurde sozusagen abgeholt und die Mitarbeiterin hat das gesehen, hat ihn dann zu uns geführt. Und dann erstmal Englisch, German, nee, nur Deutsch und so. Und war einfach fertig von der Energie. Und dann während der 2. Runde, bei der 2. Regenunterbrechung, hat auf dem Court, ich glaube, 8 gespielt, 8 oder 9, bin mir gerade nicht ganz sicher, das ist zwischen Longlen und Chatrier, sind 4, 5 Nebencourts und die sind halt voll. Ja, und in Paris sind so viele deutsche Fans, dass er geht da raus ohne Security während der Regenpause und es stürmen halt sofort 7, 8 Fans auf ihn zu, um ein Foto zu machen. Und zwei Mädels haben zuerst gefragt, können wir tippen ihn an, können wir ein Foto machen? Und er ist so total überrascht, so, mit mir? So, ja, natürlich mit dir, so. Und ich stand halt so 5 Meter nebendran, hab das einfach mal so auf mich wirken lassen als Reporter natürlich. Und dann hat er 2, 3 Fotos gemacht und dann dachte er, er kann halt dann unter Longlen in den Spielerbereich gehen. Und dann kamen halt wieder 7, 8. Und dann hat er noch 2, 3 Fotos gemacht und dann hat er halt so ganz demütig gesagt, tut mir leid, ich muss jetzt langsam rein, es regnet, mich wieder regenerieren und so. Das heißt, er lernt diese ganzen Mechanismen jetzt gerade kennen, wie muss man sich auf einem Slam als deutscher Spieler dann auch verhalten, um möglichst erfolgreich zu sein. Deswegen diese Erfahrung nimmt ihn niemand, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, ohne jetzt nochmal im Detail mit ihm gesprochen zu haben, dass er da ein paar Tage braucht, bis er das verarbeitet hat.
Ja, vor allen Dingen dieser Kontrast dann auch zu den Turnieren, die man halt sonst spielt in dem Ranking-Bereich. Da hast du kein, da gibt's sowas wie Interview oder Pressekonferenz nach dem Match, gar keine Chance. Also gibt's nicht. Dann natürlich Fernsehen, viel mehr Aufmerksamkeit. Wenn man jetzt halt schon ein paar Mal beim Grand Slam überhaupt gespielt hat, dann vielleicht noch Hauptfeld gespielt hat und dann vielleicht mal in einem Jahr auf einmal 3., 4. Runde spielt und gegen einen der Top 3 spielt, dann, sage ich mal, wird der Fokus viel, viel größer auf dich, aber du bist schon anderes gewohnt. Jetzt in der Situation ist es so, der Spieler ist das erste Mal auf der Anlage, das erste Mal beim Slam, es ist eh schon alles gewaltig und dann stößt er noch so durch und hat so einen Erfolg, 2. Runde Hauptfeld mit so einem dramatischen Match in der 1. Runde. Also dieser Kontrast zu dem, was man normal durchlebt, sage ich mal, auf der Future Challenger Tour, das ist schon enorm. Also wenn man jetzt halt schon ein paar Jahre ATP 250er, 500er und wie gesagt ein paar Mal Grand Slam Quali oder Hauptfeld vor allem gespielt hätte, wäre das nochmal was anderes, aber so kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach extrem viel ist, extrem viel Energie raubt, weil viele Situationen komplett neu sind. Wie du schon sagst, mit den Zuschauern möchte dann halt auch ja, möglichst nett sein und es irgendwie dann allen recht machen. Aber leider, so blöd sich das anhört, geht es halt auch nicht immer, dass man da dann jeden Fotowunsch erfüllt, weil wenn nur 30 Minuten Regenpause wäre und du bist bis zur 28. Minute noch draußen und schreibst Autogramme, dann sind zwar ein paar Leute mehr glücklich, aber du bist halt komplett durch fürs Match dann. Da muss man halt schon leider Prioritäten setzen.
Und wenn man das multipliziert mit höheren Rankings und richtigen Starspielern, kann man halt auch immer mehr verstehen oder muss man ein bisschen seinen Verstand natürlich auch einsetzen, warum die nicht auf der Anlage trainieren, sondern auf Jean Bon in dem Trainingscenter 8 Minuten von hier entfernt, in der direkten Matchvorbereitung, weil, also zum Beispiel, ne, wenn jetzt Carlos Alcaraz heute Abend spielt, der hätte heute Morgen auch vor 10 Uhr auf dem Platz spielen können, bevor die Matches losgehen. Aber danach muss er auf die Anlage raus, an den Massen vorbei. Und wenn er anfängt, Fotos zu machen und Autogramme zu geben, wo fängt man an, wo hört man auf? Und die Stars trainieren dann eher auf Jean Bon. Das ist so ein aufgekauftes Trainingscenter von Roland Garros, 2017 eröffnet und modernisiert. Ganz tolle Anlage. Ich darf da pro
Unglaublich,
Tag
ja.
drauf, muss dann die Akkreditierung abgeben, krieg so ein Blinden-Ding, was ich mir hier um meine starken Bizeps drum machen muss, damit ich als Journalist praktisch ich wollte geoutet sagen, aber gekennzeichnet bin. Und deswegen kriege ich da auch viel mit. Und das ist so, also das ist wirklich auch, wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, Mäuschen spielen nochmal auf einem ganz anderen Level. Heute vor der Djokovic-Story habe ich das genutzt, habe Djokovic beim Training zugeschaut, der sich auch am Ellenbogen behandeln hat lassen. Dann bin ich direkt hellhörig geworden, habe mich zu den serbischen Kollegen umgedreht, zu Sascha Osmo und so. Sascha hat so gesagt, alles gut, das ist tägliches Brot, musst dir keine Sorgen machen und so. Und das sind alles halt super Einblicke, die man ja sonst gar nicht bekommen könnte. Habe als ITWA-Mitglied auch nochmal Zugang zu diesem Clubhaus, wo ich rein kann. Übrigens ohne, dass ich ein Interview mit dir ausmachen muss. Ich darf da jetzt einfach so rein. Man darf es halt nur nicht missbrauchen. Damit kriegen wir schon Vorschusslorbeeren sozusagen, die wir uns hart erarbeitet haben in diesem ITWA-Kreis. Ja, genau. Aber da sieht man mal diesen Kontrast. Aber Henry wird diese Erfahrung super gut tun. Und für so Spieler wie Zverev oder so oder selbst Struff hat hier nochmal ganz andere Anforderungen. Es sind so viele Deutsche auf der Anlage. Er hat gestern hier gegen Bublik auf 2 gespielt. 2 ist ein super kleiner Court, also klingt größer als er ist. Er hat auch Kerber gespielt. Ich habe es in der Insta-Story unter Advantage-Podcast ja gepostet. Hast du bestimmt auch gesehen, die lange Schlange zum Kerber-Match. Eine
Ja.
dreimalige Grand-Slam-Siegerin da anzusetzen, ist auch ein bisschen fragwürdig. Und die Deutschen kamen da einfach alle gar nicht drauf und waren auch dementsprechend frustriert. Aber auch Struffi musste sich gestern nach dem Sieg überlegen, wie viele Autogramme er schreibt und wie viele Gespräche er führt, bis er dann sozusagen von der Anlage runterkommt. Und er war zum Beispiel auch erst um 10 vor 11 bei der Pressekonferenz hier hinten in Raum 3. Und da ging es übrigens gar nicht so sehr um ihn selbst, sondern die deutschen Reporter haben sich mehr, um dann auch mal auf das nächste Thema überzuleiten, über das wir eh reden wollten, über das Zuschauerthema ihn ausgefragt, weil das ist momentan, um euch das auch mal mitzugeben, das bestimmende Thema hier auf der Anlage, das Verhalten des französischen Publikums in Relation mit dem ganzen Tennisgeschäft. Und da habe ich natürlich versucht, als freier Journalist ein Thema aufzumachen, noch bevor das groß wurde, und habe das gepitcht, vorgeschlagen an meine Auftraggeber und habe als Feedback bekommen, beim nächsten Aufhänger kannst du es machen. Und dann war der nächste Aufhänger die fast sehr respektvolle, aber fast flehende Nachricht von Iga Swiatek nach ihrem Zweitrunden-Match im On-Court-Interview, wo sie gesagt hat, bitte, liebe Fans, es tut mir leid, dass ich das überhaupt anbringen muss, weil ihr seid diejenigen, die zahlen und die unseren Sport groß machen, die zahlen dafür, dass ihr uns zuguckt, aber bitte, bitte, bitte ruft nicht während der Ballwechsel rein. Weil das stört uns so sehr. Da ging es konkret um einen Halbvolley im dritten Satz gegen Osaka bei Rückstand, wo ein Zuschauer reingerufen hatte. Und sie hat später, ich habe sie dann in der Pressekonferenz gefragt, dass sie das nochmal ein bisschen detailliert ausführt. Natürlich auch mit dem Bewusstsein, dass ich darüber dann schreiben möchte. Und da hat sie dann auch nochmal konkretisiert, dass es bei mehreren Returns auch der Fall war. Daraufhin hat sich Amélie Mauresmo am nächsten Tag, also gestern Mittag, vor die Presse gestellt und hat Alkoholkonsum auf den Plätzen komplett untersagt. Und das ist neu. Und das wird jetzt auch an den Eingängen kontrolliert. Angefangen hat ja alles mit David Goffin in der ersten Runde. Wir wissen das ja, der ist eigentlich eher ein ruhiger. Nach 3,5 Stunden Wüstenbeschimpfungen und mehr, so ähnlich wie Taylor Fritz letztes Jahr, sozusagen das Publikum in jede Richtung sich nochmal so bedankt hat und den Finger vom Mund gemacht hat und ziemlich abgegangen ist und dann auch in der Pressekonferenz kein Blatt vor den Mund genommen hat und gesagt hat, was passiert ist, dass er mit einem Kaugummi bespuckt sein soll und noch viele Dinge passiert sind, unschöne Grenzüberschreitungen, und er hat auch gemahnt, Tennis darf nicht Fußball werden. Und so ging das praktisch los. Und das französische Publikum ist ja sehr, sehr emotional, auch sehr patriotistisch. Einfach aufgrund der Historie dieses Landes. Also, ne, zum Beispiel, wir sind ja viel, 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 viel konservativer, auch aufgrund des Zweiten Weltkriegs und unserer Historie. Aber hier in Frankreich ist es schon sehr krass, wenn Franzosen spielen. Und jetzt ist es aber so weit gekommen, dass Amélie Mauresmo sich da gezwungen sah, einzugreifen. Und das finde ich schon zu viel. Und du kennst ja da meinen Standpunkt auch, dass ich immer darum kämpfe, dass Tennis sich öffnet außerhalb der Tennisbubble und normale Sportfans auch in die Stadien und in die Sportart reinholt, die einfach nur Spaß haben wollen. Und ich glaube, dass man da auch so ein bisschen die Fans damit trifft, die ihren Pegel kennen oder die halt einfach mal zwei, so wie ich das vorhin lustig formuliert habe, sich halt 2-3 Aperol an ihrem freien Tag oder in ihrem Urlaub gönnen möchten und dann trotzdem Spaß haben und trotzdem wissen, dass man nicht in den Ballwechsel reinruft. Und solche Sachen, aber halt trotzdem so ein bisschen. Und das ist jetzt alles nicht mehr möglich. Und das sehe ich eher negativ fürs Tennis. Aber ich habe es ja auch getwittert. Trotzdem sehe ich den Standpunkt von Iga Świątek aus Spielersicht zu 100% und finde ihn gerechtfertigt. Aber es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Vielleicht äußerst du dich schon mal kurz dazu und gehst dann auch nochmal auf den Gegner von David Goffin ein, weil da gibt es ja mehrere Sachen, die wir auch angekündigt haben. Und dazu gab es auch Feedback.
Ja gut, also das ist jetzt ein sehr interessantes Thema, wo sich jetzt, glaube ich, grundsätzlich unsere Meinungen schon ein bisschen überschneiden. Also wir finden es beide, glaube ich, nicht so gut, dass jetzt da so eingegriffen wird und es versucht wird, das Publikum ja über ein Alkoholverbot zu regulieren und ein bisschen, sag ich mal, runterzukühlen. Das ist natürlich in Paris eine extrem besondere Situation. Ich glaube, kaum ein Turnier ist so wie Paris. Ich habe es selbst erlebt vor 2 Jahren im Quali-Finale. Ich war das letzte Match an dem Tag auf der Anlage und ich habe auf dem, ja, ich weiß nicht welcher Platz, das ist der 17er oder so. Das ist der drittgrößte, diese kleine Arena da halt. Und man konnte, also meine Freundin und mein Coach, die haben halt keinen Platz mehr bekommen vorher. Die haben sich dann irgendwie noch reindrängeln müssen mit ihren Akkreditierungen. Ich habe dementsprechend gegen Franzosen gespielt, das Ding war rappelvoll. Und es war eine Erfahrung, die ich so noch nicht erlebt habe. Also der erste Jubel war, als ich beim Einspielen Ball ins Netz gespielt habe. Da habe ich gesagt, okay, so wird's heute also. Interessant.
Das hatte ich ganz vergessen. Ich war damals auch da und habe das Spiel geguckt, aber aus meinem Airbnb raus. Ich hatte vergessen, dass das Franzose war.
Ja, das war ein Franzose und es wurden für Tennis untypisch Fangesänge angestimmt für ihn. Und ich fand es unglaublich geil. Habe die Situation nicht gut gehandelt, weil es schon viel Pressure war. Ich habe gemerkt, dass ich einfach sehr alleine bin. Ich hatte keinen Support, ich hatte keine Mannschaft, wo ich irgendwie den Druck so ein bisschen auch verteilen konnte. Und die Situation hat mich in dem Fall einfach auf jeden Fall ein bisschen eingeengt und beschäftigt. Also ich habe jetzt nicht freier dadurch gespielt, das Match auch verloren. Ich wurde natürlich nicht beschimpft, nicht bespuckt, aber es war schon am Rande der Einschüchterung. Also ich meine, das ist schon laut, wenn die da ja auf die Banden hauen und so. Das geht schon ganz gut ab, weil man halt auch so nah am Platz ist und der Platz an sich natürlich auch viel kleiner ist als beim Fußball. Trotzdem hätte ich mich darüber nie beschwert, sondern eher gesagt, okay, alles, was jetzt kommt, wird dagegen ein Kinderspiel von der Atmosphäre her. Und ich würde es mir eigentlich viel öfter so wünschen. Ich glaube, grundsätzlich ist es auch Bestreben der ATP, das Ganze eher aufzulockern. Ich habe heute eine E-Mail bekommen von der ATP, da ging es um die Doppelkonkurrenz in Queens. Da machen sie wieder einen neuen Versuch. Da wird es Doppel auf einem Platz gespielt. Es soll wieder Free Fan Movement geben, das heißt, Leute dürfen aufstehen, gehen, wann sie wollen. Es soll ja einfach mehr diesen ja auch anderen Sportcharakter haben, dass Leute halt nicht gezwungen sind, beim Tennispublikum einfach die ganze Zeit ruhig zu sein und dann noch gesagt bekommen, ah, jetzt darfst du klatschen, weil das war ein Winner, und jetzt darfst du nicht klatschen, weil das war ein leichter Fehler, und oh, das macht man aber nicht. Ich glaube, das wird auf Dauer schwer, und dann muss man sich überlegen, was für ein Publikum möchte ich haben. Möchte ich ein eher fanatisches Publikum haben, wo Paris natürlich das eine Extrem ist, oder möchte ich ja, ich sag mal jetzt vielleicht ein eher britisches Publikum haben, die da halt mit ihrem Cup of Tea da sitzen. So, und ich bin halt eher
Lass mich da mal kurz einmal reingehen, weil ich dir da auch noch konkret eine Frage stellen will, weil der Punkt ist, glaube ich, sehr interessant. Weil dieses Verhalten erzeugt ja auch Aufmerksamkeit für den Tennissport. Ob das jetzt negativ oder positiv ist, ne? Es wird darüber berichtet, dass das Publikum hier so verrückt ist. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, ich wollte darüber eine Geschichte machen. Dann verbietet Maurice Mo Alkohol, und dann covern es die internationalen Agenturen. Also in Deutschland hat sie dpa aufgegriffen, und dann steht das ja in jeder Online- und Printzeitung in Deutschland. Und daraufhin konnte ich dann auch nicht mehr schreiben, weil alle meine Auftraggeber gesagt haben, jetzt nehmen wir Agenturen. So, aber das hat dann große Aufmerksamkeit, und die englischen Agenturen und so haben das auch aufgegriffen, und jetzt dadurch kommen die ganzen Fragen zu dem Thema. Und es stand zum Beispiel auch auf NTV auf der Startseite über Fußball, obwohl Champions League Finale ansteht, natürlich mit der klickstarken Überschrift von wegen hier Rowdy Fans und Alkoholverbot und sowas. Aber am Ende ist ja so Bad News auch Öffentlichkeit. Aber zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, die spannendste aller Fragen ist ja jetzt, und das sagen auch die meisten Spieler, Struffi zum Beispiel gestern in der deutschen PK, da ging es dann halt darum, und Djokovic hat es auch so ähnlich formuliert, Tennis und Golf als technisch so anspruchsvollste Individualsportarten in der Schlagbewegung praktisch, kurz vorher in dieser Konzentrationsphase, dass in Kombination mit der Historie, dass die Spieler nicht gewohnt sind, unter Lautstärke diese Bewegung auszuführen, mit der Historie der Sportart, im Vergleich zu Fußball, Basketball, Rugby, was die Fun-Sportarten lasse ich jetzt mal außen vor, so wie Darts und Beachvolleyball sich präsentiert mit dem ganzen Lärm und DJs und Alkohol und Rumgekröle und so weiter. In welche Richtung möchte man da gehen? Und da hat ja Lennart Struff ganz klar gesagt, er hat ja auch schon UTS-Tennis in Frankfurt gespielt, lasst die Fans rumlaufen, lasst die Fans kommen und gehen, wann sie wollen. Es gibt nichts Schlimmeres, da zitiere ich ihn jetzt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du vor dem 0-1 oder nach dem 0-1 dann da am Eingang stehst und erstmal 15 Minuten nicht reinkommst, weil die nächsten zwei Spiele über Einstand gehen oder so. Lass die Fans kommen und gehen, wann sie wollen. Er hätte damit, und die meisten Spieler auch, überhaupt kein Problem mit. Womit die meisten Spieler Probleme haben bei dem Grand Slam, das hat Daniel Medvedev auch gesagt, dass es beim Slam um so viel Geld und um so viele Weltranglistenpunkte geht, dass es schon eine Problematik ist, wenn es halt direkt in den Schlag vor dem Aufschlag oder im Ballwechsel reingehoben wird. Er hat gesagt, rastet aus zwischen den Ballwechseln, gar kein Problem, lasst euch komplett gehen und macht dann wieder langsamer. Das ist natürlich dann aber auch mit steigenden Alkoholpegel. Ich war bei Köpfer gegen Medvedev in der ersten Runde. Ich habe jetzt keine Tests durchgeführt, aber da war der Pegel schon eher, ne?
Ja, also du konntest dich auch kaum zurückhalten während der Punkte.
Ich darf ja sowieso nicht, aber ja, ich glaube, ich sag's dir, wie es ist, wenn ich als Fan hier wäre, frei, also wirklich frei, wenn ich nichts mit der Sportart Tennis zu tun hätte und das wirklich genießen könnte, was ich nicht könnte, weil ich als Journalist hier nicht frei machen könnte, das würde ich niemals schaffen, aber wenn, dann würde ich mir halt auch ein bisschen Alkohol gönnen und den deutschen Spieler oder meinen Lieblingsspieler anfeuern und dann würde ich halt auch intensiv anfeuern, aber ich kenne natürlich die Sportart und weiß, was ich machen darf und was nicht.
Auch ja, wenn ich Alkohol deine, habe. Deine persönliche Situation, weil du da auch befangen bist, aber weswegen fahren dann Leute ja, 2 Tage lang zum Auswärtsspiel mit ihren Freunden beim Fußball? Ja, also weil da einfach sehr, sehr viel erlaubt ist, ja. Und ich denke mal, wenn du jetzt da ein Alkoholverbot machst, wird jetzt Fußball, sage ich mal, das Ganze nicht unbedingt positiv aufnehmen. Ja. Was natürlich der große Unterschied ist, weil ich ziehe da ganz gerne immer den Vergleich zum Dart. Da geht es auch um alles bei der Weltmeisterschaft. Und da musst du auf einen Millimeter genau werfen und hinter dir ist einfach der komplette Abriss. Also da kann, wenn du da wartest, bis es ruhig ist, da setzt du nicht ein Dart ans Board. Und das ist halt der Unterschied zum Tennis. Ich glaube nicht, dass ein Spieler, wenn er jetzt Dauerbeschallung hätte, auch nur einen Hauch anders spielen würde. Du kannst ja mal die Top-Spieler bei Musik spielen lassen, bei lauter Stadionmusik. Ich glaube nicht, dass die irgendwie schlechter spielen würden. Das Problem ist halt, dass es komplett leise ist und dann selbst eine leere Flasche, die umfällt in einem Stadion, so laut hörbar ist, weil sie einfach von der Akustik her dann aus dem Nichts kommt, dass sie dann natürlich stört. Und ich glaube fast, dass diese Ruhepausen zu einem Punkt natürlich dann dazu führen, dass jeder Zwischenruf eine extreme Behinderung ist. Da verstehe ich, also bin ich total bei den Spielern. Es ist unglaublich schwierig, einen Aufschlag zu machen oder einen Schlag, wenn direkt davor aus der Stille heraus irgendein lautes Geräusch kommt. Wenn es jetzt aber die ganze Zeit laut wäre, wie beim Dart oder was ist denn im EM-Finale, im Elfmeterschießen, da musst du auch höchst konzentriert sein und da ist es auch sehr laut, aber es ist halt ein anderer Pegel die ganze Zeit von der Kulisse her und deswegen glaube ich eigentlich, dass es kein Problem ist, wenn die Fans laut sind, auch während der Punkte, nur es müsste halt die ganze Zeit irgendwie so ein eine Grundakustik da sein, weil diese Stille macht halt jedes Geräusch unglaublich laut dann auf einmal. Das ist mein Eindruck, wie gesagt, auch schon oft bei Musik trainiert, in Stadien am Tag, bevor es losging, als sie die Anlagen getestet haben und so. Das finde ich alles kein Problem. Und ja, die Atmosphäre zwischen den Punkten, die macht es dann natürlich aus. Wenn du natürlich dann aus 2 Metern beleidigt wirst, über Stunden, das ist dann natürlich schon tough, aber ja, so geht's Fußballer bei jeder Ecke, sag ich mal. Das soll es nicht relativieren, aber
Ich kann Goffin auch ganz kurz nochmal zitieren, wir haben uns ja hier vorbereitet. Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, meinte er in der Pressekonferenz, aber wenn du 3,5 Stunden von den Zuschauern beleidigt wirst, musst du es ihnen ein bisschen heimzahlen. Das Publikum sei im Match ihm gegenüber, Zitat, klar zu weit gegangen, das war total respektlos, einfach zu viel, das ist schon fast wie beim Fußball. Als nächstes kommen Pyrotechnik, Technik, Hooligans und Schlägereien auf der Tribüne, es ist wirklich lächerlich, manche wollen lieber Unruhe stiften, als die Spieler anzufeuern. Und dann Goffin beklagte zudem einen sehr unappetitlichen Vorfall, Zitat, einer hat mich mit seinem Kaugummi angespuckt. Er habe jedoch Ruhe bewahrt und ist den Fans dann nach dem verwandelten Matchball heimgezahlt. Wenn du das 3,5 Stunden lang über dich ergehen lassen musst, bist du froh, diese 2 Sekunden zu haben, meinte er zu seinem provokanten Jubel, sie haben es sich verdient.
Ja, beim Jubel bin ich absolut dabei, finde ich auch absolut legitim. Geile Geste von ihm, wenn man da dann gewinnt. Da dann auch mal seinen Emotionen in die andere Richtung freien Lauf zu lassen, menschlich, gehört dazu, muss sich glaube ich auch keiner für entschuldigen. Die Vorgeschichte ist da, beim Rest vom Zitat, glaube ich, kratzt da viele Themen an, wo er jetzt nicht so viel Ahnung hat, aber deswegen, der Jubel sei ihm auf jeden Fall gegönnt und ich kann es verstehen, dass es enorm an einem nagt. Wenn man halt auch nur einseitig so beleidigt wird, weil der Gegner ja nicht, es ist ja nicht so, dass irgendwie zwei Fanlager da sind, sondern in Paris ist es halt eigentlich so, entweder du bist der Buhmann oder du bist der Gefeierte. Genau, ja.
Ja, abendfüllendes Thema auf jeden Fall. Wir wollten es auf jeden Fall besprechen. Gehen aber mal über, weil es jetzt auch perfekt passt. Goffin hat nämlich gegen einen Spieler gespielt in der ersten Runde, der letzte Woche völlig überraschend Lyon gewonnen hat und davor von dir explizit in unserer letzten langen Folge genannt wurde. Und da haben wir auch Feedback bekommen.
Ja, ja, also uns wurde nochmal gedankt, dass wir den Spieler erwähnt haben. Das Feedback war ja auch so, dass sich dann jemand extra das Match in Paris angeschaut hat, also irgendwie länger da geblieben ist, auf den Court gewartet hat und dann von diesem Match quasi überrascht wurde und das sehr, sehr gerne geschaut hat. Und sonst, ohne unseren Hinweis, ja, hätte er sich mit seinen Freunden das Match nicht angeguckt. So habe ich es auf jeden Fall verstanden. Deswegen sollte man immer fleißig hier diesen Podcast hören, um die nächste Sensation mitzubekommen. Nein, aber...
Wir können ihn ja gerne auch nennen. Also es war ja. Womenik, ein ganz langjähriger Follower auch des Advantage Podcast, hat ein Foto in unsere DMs geschickt mit saßen 2 Stunden im Regen für die Plätze, aber für das Match hat es sich gelohnt. Ohne euren Tipp wären wir wahrscheinlich irgendwo im Trockenen gesessen und hätten uns im Nachhinein geärgert, nicht dabei gewesen zu sein. Also er und seine Freunde haben die Atmosphäre gefeiert.
Ja, glaube ich. Als neutraler Zuschauer ist das, glaube ich, auch das, was solche Events ausmacht. Kann ich mich wiederholen, da gehört Stimmung dazu, da gehören Emotionen dazu. Und der Spieler, der dann fertig gemacht wird, der hat dann halt leider ein blödes Los gezogen in dieser Situation. Aber es geht halt um den Franzosen Patchy Pericard, den ich in der Halle vor ein paar Wochen gespielt hatte und wo ich halt meinte, vom Aufschlag her für mich absolut Top 10, also der unreturnierbarste Aufschlag, den ich bislang so mit zu Gesicht bekommen habe. Und hatte eine Wildcard in Lyon, dann ein Walkover bekommen, war schon relativ lucky dann, dass er da dann Viertelfinale spielt und dann auf einmal gewinnt er das Turnier, hätte ich im Leben nicht gedacht, auf Asche. Aber ja, so schnell kann es gehen, also ja, sensationell, unglaublich.
Ja, ich habe es jetzt auch mal, also ein paar Spiele habe ich gesehen. Ist schon sehr, sehr speziell und wirkt auch sehr ungelenk so nach dem Aufschlag in allem, was er so ein bisschen macht. Aber Ivan Ljubicic ist ja jetzt für die französische Föderation tätig als Trainer und wird hier auch kritisiert, weil die jungen Spieler mal wieder nicht so performt haben bei den French Open. Gibt ja keinen männlichen Sieger seit Yannick Noah.
Sind die Fans vielleicht doch nicht so ein Heimvorteil? Das ist vielleicht auch Belastung für die französischen Spieler.
Das wäre auch nochmal jetzt ein neuer Ansatz, lange drüber zu diskutieren. Aber letztes Jahr war, glaube ich, 40 Jahre letzter Sieg einziger Sieg von Yannick Noah. Und Ivan Ljubicic hat auch in der L'Équipe öffentlich die jungen Spieler ein bisschen angezählt. Ohne Namen zu nennen, hat er gesagt, manche Spieler fragen immer nur, was kann die Föderation für mich tun? Und vielleicht sollten sie lieber selbst noch ein bisschen in die Pötte kommen und Gas geben. Aber er ist ja dann schon vom Typ her und auch vom Spielstil ein Unikat. Und Ljubicic war ja auch ein sehr guter Aufschläger. Vielleicht kann er ihn da ein bisschen auch noch voranbringen, auch bei den anderen Elementen, wo Ljubicic natürlich als ehemaliger, ich glaube, er war Top 3, also auf 3 der Weltrangliste, in der Zeit, wo die Top-Jungs schon da waren am Anfang. Dann ja auch lange im Federer-Team gewesen, aber vielleicht kann er ihm da noch ein bisschen was mitgeben, was sein Spiel variabler macht. Wenn er seine Spezialität weiter spezialisiert, dann kann das ja eine, keine Ahnung, Karlovic-ähnliche Karriere werden.
Ja, eventuell. Also es ist bei so einem Spieler halt wirklich egal, wer auf der anderen Seite steht. Dieses Gefühl muss komplett verrückt sein, weil der weiß, egal gegen wen ich spiele, wenn ich gut aufschlage, bin ich schon mal im Tiebreak. Vor allen Dingen auf schnellen Belegen. Deswegen hat es mich auch so gewundert, dass es auf Asche gut geht, aber manchmal spielen die großen Spieler dann doch auch einen Tick lieber auf Asche, weil sie da ein bisschen mehr Zeit haben für ihre Sprünge. Und in dem Alter schon 250er in deinem Heimatland zu gewinnen, ja, immer gut, aber es ist dann auch der Fluch. Die Turniersieger der Vorwoche haben dann auch oft Probleme, wenn es dann zu den Grand Slams geht. Und ja, Goffin ist natürlich jetzt auch kein dankbares Los, einfach aufgrund seiner die letzten Jahre bewiesenen Qualität über diese lange Zeit. Ja, da dann in 5 zu verlieren, ist natürlich auch keine Schande, das ist klar. Nichtsdestotrotz wird er, glaube ich, die 2 Wochen dann als Gesamtes auch so unterschreiben.
Yannick Sinner kommt übrigens direkt hinter mir. Hinter dieser Wand ist Pressekonferenzraum 2 und dahinter ist der Hauptpressekonferenzraum. Yannick Sinner hat gerade in 3 Sätzen gegen Kotow gewonnen, vor 5 Minuten. 3x6-4 gegen Pavel Kotow und wird dann irgendwann in der nächsten halben Stunde noch in die Pressekonferenz kommen. Du hast mir eine ganze Liste geschickt an Spielern aus der zweiten Reihe, die gut am Anfang gespielt haben oder nur sehr knapp gegen viel besser und höher eingeschätzte Spieler verloren haben. Möchtest du noch auf 1, 2 eingehen oder vielleicht einen, der dir besonders imponiert hat?
Ja, wenn man so oft in der Quali dabei war, ich glaube, da spreche ich für viele Spieler, dann schaut man halt auch, wie die Spieler, die sich qualifiziert haben, dann auch mal die Chance nutzen, im Hauptfeld gegen ganz große Namen zu spielen, wie die da so performen. Weil die Spieler in der Quali, die triffst du übers Jahr 10, 15 Mal auf Turnieren, du weißt, du hast ungefähr das Level, kannst da mitspielen, aber wenn du halt selten gegen Top 50, Top 30, Top 20 Spieler spielst, ist es sehr schwierig, das einzuschätzen, wie das Level da wirklich ist, weil man kann aus der Ferne jetzt schwer sagen, ja, da kann ich mitspielen oder puh, das könnte ich nicht. Und deswegen sind diese Slams halt auch immer sehr interessant, wenn man sich dann mal anschaut, wie die Qualifier gespielt haben. Das mache ich dann halt auch ganz gerne, vor allen Dingen, wenn ich selber dabei war, weil man die dann wirklich hautnah halt vor Ort noch erlebt hat, vielleicht ein, zwei Matches so zum Teil mitbekommen hat. Und ja, natürlich haben wir jetzt allen voran Siso Bergs, den ich auch vor 2 Monaten beim gleichen Turnier, wo ich gegen Patchy gespielt habe, ja, auch gespielt habe, der unseren Star der vorherigen Folge, Tabilo, direkt geschlagen hat. Nummer 25 der Welt aktuell.
Beide Chilenen raus in der ersten Runde, die im Halbfinale waren in Rom. Du hast den Romfluch ausgesprochen. Für Alex Zverev gilt er nicht, aber die beiden
Genau,
Chilenen
aber
haben es
das haben wir
getroffen.
ja auch gesagt. Da sind wir auch aktuell auf Kurs, was den Tipp angeht. Genau, der hat dann jetzt gestern gegen Maxi Matra gewonnen, spielt jetzt also dritte Runde. Dann haben wir sogar einen Lucky Loser, der danach einen Kovalik, der danach Nummer 48 der Welt Giron schlägt, jetzt Kachanov geschlagen hat. Also ein Lucky Loser, der schon raus war. Letzte Quali-Runde bei 5-4 im zweiten Satz zum Match serviert, zum Hauptfeldeinzug serviert, verloren. Dann nochmal die Chance bekommen. Gewinnt 2 Runden, wie gesagt, jetzt Kachanov geschlagen, letzte 32, wahrscheinlich größter Karriereerfolg mit 31 Jahren. Auch verrückt, dass du eigentlich schon raus bist und dann halt über diese Lucky Loser-Regel nochmal eine Chance bekommst, die dann auch noch so nutzt. Dann haben wir Zeppieri, ein Italiener, der hat direkt Mannarino geschlagen, Nummer 22 der Welt und hat dann gegen Kokkinakis in der zweiten Runde im vierten Satz bei 5-3 zum Match serviert, knapp verloren und dann man auch noch Jesper de Jong, den ich auch gut kenne, gesehen, in der ersten Runde Draper
Das war krass.
geschlagen.
Der war also, der hat hier Wellen gemacht, auf jeden Fall, auch im Pressezentrum. Natürlich hat es geholfen, dass er gegen Alcaraz gespielt hat.
Ja, gegen den habe ich vor 2 Jahren zweite Runde Quali gewonnen und der hat dann gegen Alcaraz einen Satz geholt, gutes Match gespielt. Genau, und dann waren halt noch 2 andere Qualifikanten, Mochizuki und Bellucci, die 5 Sätze jeweils gegen Tiafoe und Hurkacz gespielt haben. So. Und da sieht man einfach daran, dass das, was ich dazu sagen wollte, wie schwer sich diese Top-Spieler dann auch gegen vermeintlich zweitklassige Spieler tun, die jetzt, sage ich mal, zwischen 100 und 250 gerankt sind, oder halt auch, wie gut diese Garde an Spielern dann auch bei großen Turnieren, wo die Favoriten jetzt nicht irgendwie Larifari spielen oder halb abschenken, sondern zu 100% da sind, da einfach auch mitspielen können. Genau. Und dann gab es noch einen Brasilianer, Gustavo Heide, auch sehr jung, 5 Sätze gegen Baez gespielt, Nummer 20 der Welt. Also, wie gesagt, die Qualifier sind wie soll ich sagen, keine leichten Draws. Die kommen mit Selbstvertrauen aus der Quali und ja, haben sie mit
genau,
Henry Squire.
Du hast Matchpraxis, du bist schon eine Woche hier im Matchmodus. Das Niveau ist generell gestiegen, sagt jeder Spieler, der verletzt war und dann nochmal auf die Challenger Tour runter musste in den letzten Jahren. Du hast dich an die Gegebenheiten gewöhnt, plus auch gute Spieler sind bei einem Slam angespannt in der ersten Runde und wollen da irgendwie durchkommen und auch ihren Rhythmus erstmal entwickeln. Hast ja auch gesehen, wie viele Spieler, ungewöhnlich viele Spieler, in der Woche vor einem Slam noch ein ATP gespielt haben in Genf, ja. Djokovic hat eine Wildcard bekommen, beantragt, also ohne irgendwie eine Gebühr zu bekommen vom Turnier. Ruth war da. Da kommt halt so ein Cocktail zusammen, da mischt sich so ein Cocktail zusammen, der gefährlich sein kann und das macht's ja auch aus. Bei den Damen zum Beispiel ist die Hälfte aller gesetzten Spielerinnen schon raus. Und da sind die Unterschiede ja sowieso auch nochmal ein bisschen nach den Top 3, 4 noch mal ein bisschen größer und ein bisschen variabler, aber das macht es hier halt aus.
Ja, absolut. Auch ein Spieler, den ich gut kenne, Sebastian Hofner, auch Genf, wäre eigentlich im Hauptfeld gewesen, hat sich bewusst entschieden, dann nochmal in die Quali reinzumelden, da nochmal ein paar Matches zu haben, hat sich jetzt auch ausgezahlt, spielt dritte Runde, zweimal in 5 Sätzen gewonnen. Gab es ja auch einen Vorfall in der ersten Runde, der vielleicht erwähnenswert ist. Und wenn du halt durch die Quali kommst, hast du 3 Matches gewonnen. Das ist in jeder anderen Turnierwoche eigentlich, bist du dann im Halbfinale. Und da fühlt sich jeder gut. Dann bist du noch beflügelt, euphorisiert von dem Grand Slam, von diesem Erfolg.
Hast nichts zu verlieren natürlich.
Genau. Und jetzt ist alles Bonus. Und ich glaube, das kann auch jeder Spieler bestätigen, wenn du 3 Matches gewonnen hast, egal wie schwierig die Bedingungen am Anfang für dich waren, danach fühlst du dich wohl. Du hast es einfach entweder akzeptiert oder du bist drin, weil anders gewinnst du auch keine 3 Matches und dann ist einfach Feuer frei und deswegen kommen auch diese Ergebnisse zustande. Ich finde es trotzdem immer wieder faszinierend zu sehen, wie nah dann wirklich dann eine Nummer 150 an der Nummer 20 dran ist, weil es ist nicht mal einfach irgendwie ein Satz gewonnen, 7-6, sondern jemanden über 5 Sätze zu pushen, da musst du wirklich auf der Höhe sein vom Level. Und ist einfach sehr interessant, finde ich.
Du würdest wahrscheinlich auch selbst nicht sagen, deswegen sage ich es für dich. Du bist ja auch das beste Beispiel, wenn man in Augsburg sieht, gegen den Niederländer in der ersten Runde, wo du eigentlich schon durch warst und dann den zweiten Satz noch verlierst und irgendwie durchkommst. Gar nicht mal so mit einem krassen Tennis, aber das Match halt gewinnst, knapp. Und dich dann am Ende durch 3 Siege auf einen Level gespielt hast, wo du Selbstvertrauen hattest und im Halbfinale ja zweimal knapp nur verloren hast. Und das Level, das du da gespielt hast, hatte mit der ersten Runde aus meiner subjektiven Sicht auch nicht mehr so viel zu tun. Und so geht's hier den Spielern dann auch.
Absolut.
Kaspar Ruud hat im Übrigen bei der Pressekonferenz gesagt, weil so viele Reporter überrascht waren, dass er in Genf gespielt hat, hat er gesagt, Jungs, was machen denn die Topspieler hier in der Woche vor dem Slam im Training? Sie spielen Sätze. Größtenteils spielen sie Sätze, nur Sätze. Warum kann ich nicht nach Genf fahren und Matchpraxis sammeln? Weil einige sich schon gewundert haben, weil er hat sich ja voll committed und im Halbfinale, glaube ich, ganz lange gespielt und dann das Finale, ich weiß nicht, ob es am selben Tag noch war, auch spielen müssen oder so, aber es war schon anstrengend. Und dann hatten einige skandinavische Reporter halt auch irgendwie Angst, dass das zu viel Kräfte kosten würde, aber er hat das komplett weggeschoben. Das auch mal nur noch dazu. Jetzt haben wir über Außenseiter gesprochen. Lass uns ganz kurz noch mal ein paar Minuten auf die Favoriten eingehen. Da habe ich ja hier ein paar Eindrücke vor Ort. Wir sind ja letzte Woche in unserer langen Folge oder vorletzte Woche mittlerweile sind wir die Namen ja durchgegangen. Ja? Sinners Hüftverletzung scheint hier gar keine Probleme zu machen. Hat er selbst auch gesagt. Ich habe ihn im Training beobachtet und im Match marschiert hier durch. Können wir ganz kurz einen Haken dran machen. Alcaraz sieht es ein bisschen anders aus. Hat gestern in der Pressekonferenz gesagt, dass er eigentlich bei der Vorhand, bei jedem Schlag, über seinen Unterarm nachdenkt. Egal, ob es weh tut oder nicht, dass er das noch im Kopf hat. Das ist halt nicht so ganz abgeschlossen. Und er spielt jetzt auch nicht, also er spielt immer noch ein sehr hohes Level. aber es ist nicht das Level, was Alcaraz zum spannendsten Spieler dieses Jahrzehnts gemacht hat, als er hochkam. Und der allgemeine Tenor ist hier, dass er am ehesten wackeln könnte gegen die ersten noch stärkeren Gegner. Das mal als Einordnung. Alexander Zverev trainiert wie eine Maschine, trifft den Ball. Gestern seine Volleys, der hat seine Volleys um zwei Klassen nochmal verbessert. Ich habe ihn in der Pressekonferenz dazu gefragt, hat er gelacht, hat er gesagt, naja, es hat auch viel mit Selbstvertrauen zu tun. Er hat zwar sehr, sehr viel trainiert, aber an Tagen, wo es ihm nicht gut geht oder wenn er nicht gerade oft in so einer Serie ist, spielt er diese Halbvolleys und diese Rückhandvolleys nicht so souverän, aber er versucht es weiter in den Griff zu bekommen. Durchmarschiert auch in der zweiten Runde gegen David Goffin. Erster Satz war ein bisschen wackelig, ich hatte es ja erwähnt, mit den Elektrolyten auch und so, mit seiner Zuckerkrankheit. Er hat nicht gesagt, dass das irgendwas damit zu tun hat, das ist meine Interpretation. Aber Satz 2 und Satz 3 durchmarschiert, spielerisch, aufschlagtechnisch, über jeden Zweifel haben. Novak Djokovic erscheint jetzt heute irgendwann, vielleicht ist es jetzt auch schon während des Podcasts, auf eurosport.de ein Text von mir zur Einordnung. Hat zweimal glatt in drei Sätzen gewonnen. Serbische Reporter sagen, dass er sich nicht so professionell vorbereitet hat, wie man das von Novak Djokovic kennt, also mehr relaxed hat und dass er das vielleicht auch ein bisschen selbst bereut und hier jetzt im Training sehr, sehr fokussiert ist, zumindest so, was geht halt mit den Ellenbogenproblemen. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, dass er nach dem Einspielen sich hat behandeln lassen und da versucht noch die Zeit wieder wettzumachen, aber sieht auch sehr gut aus. Also wenn ich jetzt gerade ein Ranking machen müsste von diesen vier, Zverev an 1, Sinner an 2, Djokovic an 3, Alcaraz an 4. Von den Eindrücken, die ich hier sammeln konnte.
Ja, würde ich so sogar einhergehen. Speziell, weil sich Djokovic jetzt auch in seiner letzten Runde schon extrem gesteigert hat, auch zu den letzten Wochen. Also wie smooth er da wieder gespielt hat und wie konzentriert und fokussiert er da war, war schon wieder leicht beängstigend. Alcaraz ist natürlich so, dass wenn du körperlich, ich wollte nicht sagen strugglest, aber wenn du Problemchen hast, ja, wir müssen ja mit den Anglizismen aufpassen, dann wirft es dich schon mal am meisten aus der Bahn, als wenn du jetzt nur auf deine Form schaust. Also wenn du körperliche Probleme hast, ja, bist du eigentlich der Erste von der Liste, der fliegt, weil das ist so ein großes Hindernis. Eine Form kannst du immer in einem Turnier verbessern, aber das Körperliche, wir hatten auch in der letzten Folge über Rafas Comeback hier gesprochen, wo deine Aussage war, dass er auch nur spielen wird, wenn er zu 100% fit ist und Richtung Finale oder ins Finale gehen kann. Das hat er natürlich mit der Auslosung enorm Pech gehabt, aber das geht ja in diese Richtung. Du musst 100% fit sein und dann noch eine gute Form haben. Und wenn Alcaraz nicht 100% fit ist, hat er, glaube ich, bei den ersten Vieren aktuell am wenigsten Chance. Und wie du schon gesagt hast, Sascha einfach starke Form bestätigt, mitgenommen. Und ja, sehe wirklich niemanden, der ihn da gerade den Rang ablaufen kann für meinen Top-Favoriten aktuell.
Mhm. Danke für deine Einschätzung. Wir halten es kurz, liebe Advantage-Hörerin, aber der journalistischen Sorgfaltspflicht müssen wir natürlich auch erwähnen, dass am heutigen Freitag das von uns auch im letzten Podcast, in unserem letzten gemeinsamen Podcast angekündigte Gerichtsverfahren in Berlin gegen Alexander Zverev wegen sexualisierter Gewalt heute gestartet ist und die ehemalige Lebensgefährtin von ihm heute befragt werden sollte. Sie hat die Befragung auch angefangen und beschrieben, was passiert sein soll. Es geht um einen Vorfall im Mai 2020, nachts im Flur ihrer gemieteten Airbnb-Wohnung in Berlin bei einem Streit an die Wand gedrückt und gewürgt haben soll. Die Frau habe anschließend unter Atemnot gelitten und heftige Schmerzen gehabt, sagte der Staatsanwalt. Die Zverev-Seite widerspricht dem natürlich entschieden, weist alle Vorwürfe von sich zurück und hat heute ein Bild gezeichnet von der jungen Frau als nicht glaubwürdig, haben Beweise vorgelegt und weitere Gutachter angekündigt, darunter ein Rechtsmediziner, der zur angeblichen Verletzung befragt werden soll, sowie eine Expertin, die sich mit einem vor Gericht im Auftrag gegebenen Gutachten zur Glaubwürdigkeit der Zeugin befasst habe. Völlig mal ganz neutral formuliert, weil es wichtig ist, Anwälte bei solchen Fällen versuchen natürlich immer die Gegenseite zu diffamieren. Also komplett losgelöst von diesem Fall. Deswegen klingt das dann immer ein bisschen komisch, aber die Seite hat natürlich heute einige Sachen gesagt. Ihr könnt diese Artikel, die DPA, die Deutsche Presseagentur war da, die das neutral runter berichtet, wenn ihr Zverev bei Google eingebt, könnt ihr das explizit nachlesen, was die jeweilige Anwaltsseite heute gesagt hat. Die wichtigste Nachricht ist, dass die Seite von Alexander Zverev heute beantragt hat, den restlichen Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen. Die Gegenseite ist sogar auch dafür, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu machen. Der nächste Prozesstag ist am Montag und am Montag früh wird dann praktisch öffentlich entschieden, ob es weiter öffentlich geht oder ob es hinter verschlossenen Türen weitergeht. Das nur der Vollständigkeit halber. Alexander Zverev wurde vor dem Turnier befragt, hat gesagt, er glaubt an das deutsche Rechtssystem, er wisse, was er getan hat und was er nicht getan hat und möchte danach auch nichts weiter sagen. Gestern wurde er nochmal befragt, wie er nach Prozessbeginn auf einer täglichen Basis damit umgehen würde. Wenn er hier spielen müsste, hat er gesagt, ich habe vor dem Turnier alles gesagt und werde mich nicht mehr äußern. Amélie Mauresmaux wurde auch gefragt, die gesagt hat, dass solange das Verfahren läuft, das Turnier sich nicht gezwungen sieht, einzugreifen oder den Spieler verbieten zu wollen, hier anzutreten. Das nur der Vollständigkeit halber. Weiter werden wir uns auch nicht aus dem Fenster lehnen und ein laufendes Verfahren würde auch nicht rechtfertigen, dass wir hier anfangen, in die eine oder andere Richtung zu spekulieren. Was wir letzte Woche und vorletzte Woche gesagt haben, hat immer noch seine Richtigkeit, dass es schon eine enorme Energie und Kraftaufwand benötigt, für ihn hier den Fokus zu behalten und dass durchaus auch, so kann ich das ja hier sagen, ein Großteil der Journalisten und der Beobachter ihm nicht gerade positiv gesinnt sind und in Kombination mit diesem Erstrundenlos, dass er dann auch den großen König hier rausgeworfen hat, viele auch gesagt haben, dass das eigentlich unter nicht fairen Bedingungen passiert ist, dass man, wenn die ATP-Tour oder wenn die Grand Slam Boards eine häusliche Gewalt-Policy hätten, so wie das in der NBA oder in der NFL wäre, dass er unter Umständen hier gar nicht hätte antreten dürfen. Dazu möchte ich mich aber auch nicht weiter äußern. Ich wollte euch nur mal die verschiedenen Standpunkte und Gefühle hier vor Ort schildern. Wolli, ich denke, wir machen weiter mit dem, was wir uns noch notiert haben. Und das sind die deutschen Damen und generell die Damen, die wir hier in dem Podcast natürlich auch nicht zu kurz kommen lassen wollen. Wenn man auch nochmal kurz eine Zusammenfassung macht, es gab dieses krasse Spiel in der zweiten Runde zwischen Naomi Osaka und Iga Swiatek. Haben wir vorhin schon erwähnt in dem Zusammenhang, wie sich Iga Swiatek danach geäußert hat im On-Court-Interview. Sie lag aber rein sportlich gesehen 5-2 hinten gegen Osaka. Und Alex Tennis auf Twitter, der mit dem ich auch vor zwei, drei Jahren einmal auf Twitch ein paar Wochen gestreamt hast, wo du auch mal zu Gast war, der ist sehr, sehr gut auch so im Analysieren vom Tennis und der hat einen Tweet abgesetzt, dass es unfassbar ist, dass Osaka sich eigentlich auf Sand überhaupt nicht bewegen kann, bei keiner Rückhand eigentlich richtig stand oder reingeslidet ist und trotzdem so eine Schlaggewalt ausüben konnte, dass sie die Nummer 1 der Welt, die mehrmalige Siegerin hier in Paris, die beste Sandplatzspielerin der Welt, ganz kurz vor der Niederlage hatte und es mental einfach nicht ganz zu Ende bekommen hat bei 5-2-Führung. Du hast wahrscheinlich nichts davon gesehen. Ich hab den dritten Satz komplett gesehen. Aber kannst du vielleicht mal was dazu sagen, wie leicht oder schwierig es ist, sich auf Sand richtig zu dem Ball zu spielen, wenn man einen Weltklasse-Gegner auf der anderen Seite hat?
Ja, also ich habe zumindest so viele Ausschnitte gesehen, um zu sagen zu können, dass es ein unglaublich gutes Match war. Und ich fand die Reaktion von Swiatek nach dem Match, die man ja auf Social Media sehen konnte, wie sie unter Tränen halt da lag, wo die ganze Anspannung abgefallen ist, kam natürlich sicher auch das Zuschauerthema auch zum Tragen. Bezeichnend für nicht nur den Druck, den die Spieler und Spielerinnen haben, sondern einfach, wie fordernd dieser Sport ist, wie viele mentale Hürden und Widerstände man bekämpfen muss, um letztendlich diesen Sieg zu erlangen. Und ja, ihre Reaktion spricht einfach Bände, wie was sie alles durchleben musste und was sie alles dafür tun und aufbringen musste, um da den Platz als Sieger, als Siegerin zu verlassen. Fand ich einfach ein sehr, sehr eindrucksvolles Bild, das auch so in dieser Klarheit zu sehen. Kann es irgendwo auf jeden Fall auch nachfühlen, was nach so richtig, richtig toughen Matches alles von einem abfällt, weil man, wie gesagt, einfach so alleine ist und ja, alle Augen auf einen alleine gerichtet sind. Und zu deiner Beinarbeitsthematik ist es ja so, dass, sag ich mal, früher die Asiaten und Amerikaner halt am meisten Probleme hatten, natürlich mit der Anpassung auf den Sandplatz, weil sie Hardcourt von zu Hause gewöhnt sind und wir als Europäer sind da einfach so verwöhnt. Für uns ist es ja fast das Normalste von der Welt.
Osaka ist ja auch in Amerika größtenteils aufgewachsen, in Kalifornien. Da ist das natürlich auch so gegeben mit den
Hardcourts. Ist halt einfach auch eine absolute Hardcourt-Spielerin, wie sie danach auch gesagt hat, sie würde gerne das Rematch. Sie hat
auf Hardcourt gewonnen vor ihrer Schwangerschaft.
Ja, sie würde das Rematch dann gerne auf ihrem Belag, dem Hardcourt, austragen und spricht natürlich für ihre Qualität, dass sie da ihre leichten Defizite, sage ich mal, so kaschieren kann und dann immer noch, wie du schon sagst, so eine Schlaggewalt an den Tag legt, um die aktuell wahrscheinlich beste Spielerin da ja wirklich an den absoluten Rand einer Niederlage zu bringen. Deswegen ist es ihr sehr, sehr hoch anzurechnen, aber für uns Europäer ist es einfach von der Bewegung her extrem natürlich, auf Sandplatz zu rutschen, wie wahrscheinlich für einen Österreicher irgendwie Abfahrt zu fahren auf Skiern. Ja, wenn man das einfach nicht von klein auf gewohnt ist, dann ist es, glaube ich, unglaublich schwer, das zu lernen und so zu lernen, dass man das Sandplatz-Bewegungsniveau von Europäern oder vielleicht dann auch Beispiel Spaniern oder Italienern zu erreichen. Ja. Deswegen fand ich, dass sie es unglaublich gut gemacht hat. Aber bin gespannt, wer Iga da das Wasser reichen kann für den Rest des Turniers.
Ja, da kann ich mich noch mal ganz kurz zu äußern, auch so ähnlich wie wir es eben bei den Männern gemacht haben. Ich gucke gerade mal zum Beispiel Ons Jabeur, die ja auf Rasen auch richtig stark ist, ja schon Wimbledon-Finals gespielt, aber auf Sand eigentlich auch. Führt gerade gegen Leila Fernandes in der dritten Runde auf Long Len 6-4 und 3-3. Aber mal ganz allgemein gesprochen, also zum Beispiel ein bisschen mein Überraschungstipp, in Englisch spricht man ja immer vom Dark Horse, wäre Danielle Collins gewesen, die ja auf Abschiedstour ist und überragend gespielt hat in den letzten Wochen. Die hat aber gestern gegen die Überraschungsfrau dieses Turniers, Olga Danilova, die Serbin, verloren. Die wiederum heute, die nächste Runde, nur 16 Stunden nach ihrer letzten Runde, ihr wisst das, wir haben heute gar nicht drüber geredet, weil wir gute Laune verbreiten wollten, aber hier hat es fast auch nur geregnet und heute ist der erste Tag, wo es nahezu normal vonstatten geht und die Matches gingen auf manchen Courts auch schon um 10 Uhr los. Das ist ein bisschen die Überraschungsfrau des Turniers, aber was die ganz großen Favoriten angeht, ist natürlich Arina Sabalenka zu nennen. Die hat vorhin parallel trainiert zu Alexander Zverev und Novak Djokovic mit einer Intensität, auch in einer Lautstärke. Ganz krass, wie sie dieses Training angegangen ist. Coco Gauff hat heute Jastremska rausgezogen mit 6-2, 6-2. Die Ukrainerin nach den ganzen Dopingvorwürfen ja lange gebraucht, bis sie wieder auf der Strecke war. War ja im Halbfinale der Australian Open. Ganz starke Leistung von Coco Gauff, die ja auch schon im Finale stand, aber Sand ist ja auch nicht ihr Bestes. Wer ist das beste Court? Und dann haben wir noch Elena Rybakina, die natürlich zu nennen ist, die auch noch im Rennen ist, die hier so ein bisschen ihren eigenen Wettkampf gegen die Weltpresse hat, sich nach der ersten Runde beschwert hat, dass die Fragen so langweilig sind und das mehr oder minder abgebrochen hat. Und dann hat sie in der zweiten Runde niemand mehr angefragt. Und das wiederum ging jetzt um die Welt. Einfach kein Journalist. Also man muss, also es ist eigentlich obligatorisch, irgendeiner von den Agenturen fragt die Spieler. Also in Deutschland ist zum Beispiel, dass die DPA oder der SID alle deutschen Spieler einfach morgens anfragen. Und egal ob win oder lose, und dann kommen die halt. So, und wenn du aber mit jemandem sprechen willst, kannst du die halt auch anfragen. Aber bei den Weltspielern ist das eigentlich obligatorisch, aber niemand hat es gemacht. Und dann hat sie gesagt, gut, dann muss ich auch nicht kommen. Dann war es sozusagen ein gegenseitiges Einvernehmen bei einer Spielerin, die ja sowieso darunter leidet, aus einem osteuropäischen Land vielleicht auch nicht ganz die Aufmerksamkeit zu haben, die mit dem Nationenwechsel auch hin nach Kasachstan ja, so Ansetzungen in der Vergangenheit nicht so bekommen hat und nicht die Wertschätzung eigentlich als Wimbledon-Siegerin, aber auch selbst dann vielleicht nicht so viel dafür tut, in der Pressekonferenz dann auch vielleicht ein bisschen zu scheinen und interessant zu sein. Aber am Ende des Tages ist das eben selbst überlassen und sie ist Profi-Tennisspielerin und das ist ihr tägliches Brot und darauf möchte sie sich wohl konzentrieren. Und man kann ja auf ihrem Niveau alleine mit Preisgeldern, auch ohne Sponsoren und Werbedeals durch Medien sehr wohl sehr gutes Geld verdienen. Sodass man
durch Nationenwechsel.
Ja, und durch Nationenwechsel. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, das können wir vielleicht irgendwann auch nochmal aufgreifen, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus, aber man wechselt jetzt, glaube ich, nicht nur aus patriotischen Gründen von Russland nach Kasachstan im Tennis.
Ja, man könnte ja auch sagen politische Gründe, aber die Wechsel sind ja schon ein bisschen länger her.
Genau, also die Bublik und Rybakina spielen schon für Kasachstan lange bevor der Krieg, dieser schlimme Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine ausgebrochen ist. Gut, deutsche Damen. Sehr, sehr bittere Ergebnisse von Jule Niemeyer und Eva Lys, die beide aber gut gespielt haben, beide Spiele verfolgen können. Eva Lys auf Center Court gegen Caroline Garcia. Caroline Garcia, wissen wir beide, wie gut sie Tennis spielen kann, aber auch eine Spielerin, die mental auch angreifbar ist, gerade bei ihrem Heimturnier unter sehr, sehr großem Druck steht, ist aber im dritten Satz mit einer wahnsinnigen Aufschlagleistung, 16 Asse, die hat auch Eva Lys selbst benannt, noch hinbekommen. Garcia ist dann aber mittlerweile auch ausgeschieden. Aber es fehlt nicht mehr viel für Eva, so eine Spielerin. Also das wäre halt ein Statement-Sieg gewesen natürlich auf so großer Bühne, mal abgesehen von diesen 110.000 Euro brutto, die man dann für zweite Runde bekommt und so, aber auch die Aufmerksamkeit und das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis, was man muss halt irgendwann mal auf dem Weg so ein Spiel so gewinnen, so eine Spielerin legen, um daran dann auch selbst zu glauben. Jule Niemeyer hat das ja in der Vergangenheit schon bewiesen und ist jetzt sozusagen auf ihrem Weg zurück. Auch das ist, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit. Gegen die Chinesin, gegen die sie gespielt hat, hat 5-2 im dritten geführt. Und ich sag's jetzt ganz ehrlich, ohne, ich will sie nicht schonen, ja. Aber Jule Niemeyer hat das Spiel nicht verloren. Die Chinesin hat es gewonnen. Ich war da auf dem Court. Sie hat jetzt keine krassen Fehler gemacht. Sie ist jetzt nicht viel defensiver geworden. Das war ein hohes Niveau im dritten Satz. Und gegen einen Crow an anderen umgesetzten Spielerinnen oder sagen wir mal bis Ranking-Position 15 hätte sie mit dieser Leistung gewonnen. Hat ja auch nicht umsonst den ersten Satz 6-0 gewonnen. Der zweite Satz war nicht so gut, konnte sie das Energielevel nicht so gut halten, aber der dritte Satz hat sie sich eigentlich nicht so viel vorzuwerfen und hat dann auch den Schläger zertrümmert. Ganz, ganz bitter, weil das wäre ein wichtiger Sieg gewesen, weil ich glaube, bei Julien Niemeyer geht es auch nicht um die Schläge, es geht um das Selbstverständnis. Durch Siege, und das hat sie ja auf kleineren Turnieren jetzt schon zuhauf dieses Jahr gesammelt, aber sie muss es jetzt mal wieder für sich selbst, nicht für uns, für die Öffentlichkeit, sondern für sich selbst beweisen, solche Spiele auf WTA-Niveau, auf Slam-Niveau zu gewinnen.
Ja, so ein, bei Juli jetzt der Start ist natürlich auch ein bisschen tricky, wenn du einen Satz oder ein Match mit 6-0 vorlegst. Ja, ich will nicht sagen, das ist gar nicht immer so gut, aber du hast noch gar keinen richtigen Referenzwert, wie gut die Gegnerin heute ist. Und dann fängt das Match eigentlich im zweiten Satz nochmal komplett neu an. Und es geht dann halt bis Mitte des zweiten Satzes irgendwie eng. Und wenn du den Satz dann verlierst, dann hast du eigentlich das Gefühl, hey, ich habe mir so einen Vorsprung am Anfang herausgearbeitet und jetzt steht es auf einmal 1-1 Sätze. Jetzt ist wieder komplett pari, obwohl ich im ersten Satz so dominiert habe. Das ist eigentlich Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite schießt du die Gegnerin im ersten Satz ab, sparst Kräfte, hast schon mal einen Satz auf der haben Seite, auf der anderen Seite hast du im zweiten Satz, finde ich, nicht immer das beste Matchgefühl, vor allen Dingen für enge Situationen, weil die überhaupt noch gar nicht zustande gekommen sind. Dann führt sie natürlich, also ich meine, es war 4-1 Breakball zum 5-1, das ist natürlich ein Spielstand, der sich dann in der Nachbetrachtung immer unglaublich bitter anhört. Aber wie du schon sagst, sie hat auch gegen eine Spielerin gespielt, die auch enorme Qualität hat, und ich kenne Jule gut genug, sie wird da auch so viel Positives mitnehmen, wenn du gegen so eine Spielerin es schaffst, 6-0 zu gewinnen und 4-1 und Chance auf 5-1 hast im dritten Satz, sagt einfach was über deine Qualität aus. Und sie war ja auch mit dir im Gespräch vor der ersten Runde, hat sie sich ja nochmal 20 Minuten Zeit genommen, um da ihre Eindrücke zu schildern. Wie sie auch durch die Quali marschiert ist von den Ergebnissen. Und
wer das noch nicht gehört hat, ne, also es war natürlich vor dem Spiel, aber wir haben nicht nur über das Spiel geredet, also es lohnt sich immer noch, da auch immer reinzuhören in die Folge 120 mit Jule Niemeyer, die im Übrigen, habe ich dir auch gesagt, sie ist sonst eigentlich immer relativ nüchtern und vorsichtig gegenüber Medienvertretern, auch gegenüber mir, also gar nicht unfreundlich oder so, aber einfach nur sehr nüchtern und so. Und man hat richtig gemerkt, wie gut ihr das getan hat, und gut, wir haben das Interview auch geführt, sie saß in der Sonne und so, aber sie hat richtig gestrahlt und war voller Energie. Deswegen hoffe ich auch, dass diese Niederlage sie da nicht zu sehr zurückwirft. Weil wer nur, deswegen habe ich es auch extra gesagt, wer nur diesen Spielstand sieht, denkt so, ja gut, die hat's, sie hat es selbst nicht hinbekommen, aber so war es nicht.
Ja, man muss die Matches schon noch immer schauen, um sich wirklich ein Urteil erlauben zu können, aber diese Ergebnisse, diese Ansätze, wenn man die auf so großen Turnieren gegen so starke Gegnerinnen hinbekommt, dann kann man das auch woanders hin transferieren. Ich glaube, andersrum ist ein bisschen schwieriger, von kleineren Turnieren das auch dann auf große Turniere umzumünzen, ist ein schwierigerer Schritt als andersrum.
Definitiv. Die Veteranen sind allesamt in der ersten Runde ausgeschieden. Laura Siegemund, Tatjana Maria und auch Angelique Kerber, über die wir ja auch geredet hatten. Da hast du ihr ein bisschen mehr zugetraut als mir gegen die Niederländerin, die übrigens kein Prozent, kein Gramm Körperfett hat, so fit ist und den Ball so hart geschlagen hat. Das war auf diesem kleinen Court 2 komplett von deutschen Fans überfüllt. Aber auch nicht das Wetter von Angelique Kerber bei 11 Grad und Nieselregen konnte sie den Ball nicht wirklich beschleunigen. Nicht der Rede wert in diesem Podcast und auch nicht relevant für die Ziele, die sie in diesem Jahr hat, die jetzt losgeht, ihre Hauptsaison, die Rasensaison, wo sie alle deutschen Turniere spielen wird, Berlin. Dann ihr Heimturnier, wo sie auch Turnierdirektorin ist in Bad Homburg. Und dann natürlich Wimbledon. Und die körperliche Fitness stimmt. Und Rasen liegt ihr. Und dann, da bin ich mal gespannt. Also, sage ich jetzt, am 31. Mai, 17.34 Uhr in Paris. Sie wird bei einem der beiden deutschen Turniere mindestens ins Halbfinale kommen. Und wenn das passiert, dann auch in Wimbledon mit Selbstvertrauen ausgestattet sein. Da kommt es natürlich dann auf die Auslosung an, weil sie momentan nicht gesetzt ist. Wenn sie dann nicht auf die Top-Top-Leute trifft am Anfang, einen guten Run hinlegen, geht auf jeden Fall. Und selbst Iga Swiatek ja zum Beispiel auf Rasen will ich erstmal sehen gegen Angelique Kerber. Das soweit zur dreimaligen Grand-Slam-Siegerin. Und dann blieb am Ende tatsächlich leider nur eine Frau übrig in der zweiten Runde von den Deutschen. Tamara Korpatsch, die 2 Monate lang gar nicht trainieren konnte wegen einer Rückenverletzung, wie sie mir in dieser Sonderfolge, die online ist für euch auf allen Podcast-Anbietern, gestern Abend, am Donnerstagabend beschrieben hat, hat sich fit spritzen lassen, was man ja auch nicht so oft machen sollte, auch als Leistungssportler nicht, weil das ja schon auch die Strukturen und die Bewegungsabläufe ändert, aber sie hat das für ein ganz großes Ziel gemacht, nämlich die Qualifikation für die Olympischen Spiele, und die hat sie mit dem Einzug in die zweite Runde auch gepackt. Sie wird im neuen Ranking die zweitbeste Spielerin sein, war darüber sehr, sehr happy, ist ja schon auch ein Unikat, die Tamara, die es jetzt mit 29 geschafft hat, wirklich an die großen Geldtöpfe auch zu kommen, nach hartem Kampf, ohne Förderung vom Verband. Die Geschichten sind alle schon auch hier in dem Podcast erzählt worden. Barbara Rittner hat auf Eurosport sich sehr, sehr versöhnlich und positiv geäußert über sie als Kämpferin und Löwenherz bezeichnet. Das heißt, da gibt es auch, ohne dass sie jetzt, glaube ich, privat miteinander gesprochen haben, nochmal eine öffentliche Versöhnung, weil sie dann wiederum darauf angesprochen bei uns im Podcast sich auch sehr versöhnlich gegenüber Barbara Rittner geäußert hat. Das heißt, wir haben sozusagen zusammengeführt, was vielleicht ein bisschen getrennt war. Und sie wird für Deutschland bei den Olympischen Spielen spielen und dann hoffentlich, wenn es ihr Ranking und Rainer Schüttler auch für richtig hält, dann mal für Deutschland im Billie Jean King Cup. Hatte in der zweiten Runde gestern gegen die an sieben gesetzte Zeng nichts mehr zuzusetzen, wurde auch im ersten Satz nach einem Sturz auf den Finger behandelt und hat ein bisschen, die hat mir die Hand gezeigt, also das war die Schlaghand, die war schon ganz schön dick. Da ging dann nichts mehr. Aber sie muss auch mal über einen längeren Zeitraum fit bleiben. Er hat auch oft mit Verletzungen zu kämpfen. Dann bin ich mal gespannt, inwiefern sie zum Beispiel ihr Ranking von knapp unter 100 dann nochmal weiter nach oben Richtung Top 50 verbessern kann oder nicht. Da bin ich mir spielerisch nicht so sicher. Aber sie hat schon jedem gezeigt, dass sie überhaupt da hochkommen kann. Also warum nicht?
Ja, aber grundsätzlich auch Riesenrespekt für diese Entscheidung, weil es ist nicht so, dass du dir überlegst, gehe ich jetzt zu der Geburtstagsparty von dem Freund oder nicht und sag die ab und was denkt er dann, sondern so eine taffe Entscheidung zu treffen, mache ich so einen medizinischen Eingriff, lasse ich mich fit spritzen, gehe ich ohne Vorbereitung zum Grand Slam.
Eine Woche hat sie trainieren können.
Genau, um dann mit dem Ziel, das kann man ja schon sagen, das Ziel ist eine Runde zu gewinnen, um dann die Olympischen Spiele, ein Lebenstraum für alle Sportler, das fix zu machen, da auf den Platz zu gehen mit der Entscheidung im Rücken, ich habe hier gerade alles auf eine Karte gesetzt, ich riskiere gerade irgendwo auch meine langfristige Gesundheit. Das wirst du bei so einer Aktion, da wirst du immer ein gewisses Risiko haben. Dann ist es bei Grand Slam zu spielen schon mal ein Druck. Dann spielst du noch für Olympia und dann gehst du eigentlich nur für ein Match. Weil jetzt ist sie in der zweiten Runde gegen die Position 7 gesetzte rausgegangen. Ja, ich glaube, da haben jetzt wenige erwartet, dass sie die auch noch schlägt oder ist auch ihre Anspruchs- und Erwartungshaltung, glaube ich, nicht ganz so hoch gewesen mit dieser ganzen Vorgeschichte. Weil da denkst du ja auch in der ersten Runde dran, an deine Entscheidung, an die Folgen, an alles, was da auf dem Spiel steht. Und da dann Haken dran zu setzen, Respekt, richtig krass und mehr als verdient.
Gerade nochmal auf unsere Liste geschaut, wir sind gut durchgekommen, haben jetzt auch schon ganz schön aufgenommen. Ein Thema hätte ich noch, weil es, glaube ich, Sinn macht, in einem Tennis-Podcast das zu erwähnen, ist der Abgang hier von Rafael Nadal. In der ersten Runde gegen Alexander Zverev ist jetzt schon 4 Tage her, aber die Tragweite ist so groß, dass man es, glaube ich, trotzdem nochmal benennen kann, auch mit meinen Vor-Ort-Eindrücken. Ob wir das mal dich als ja doch dann schon geoutete Rafa Nadal-Fan fragen, ob du es überwunden hast?
Ja, absolut. Also ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass das ja irgendwie noch so ein Ausklingen lassen wird wahrscheinlich. Man froh sein kann, dass man ihn vielleicht noch irgendwie beim Laver Cup oder so halb ready zu spielen sieht, aber ich erwarte keine sportlich großen Momente mehr, weil ich da einfach körperlich zu viele Bedenken habe, dass das nochmal für einen großen Wurf reicht, dass ich ihm das wünschen würde und mir das wünschen würde und allen Tennisfans, das steht außer Frage, aber Da bin ich absolut fein mit und das wird jetzt so langsam auslaufen. Das ist meine mein Gedanke dazu, weil dafür läuft es schon zu lange relativ unrund und er kommt einfach nicht wirklich auf die Beine und dann wenn immer nur für 1-2 Matches und das ist dann im Tennis schon relativ schwierig so.
Da sind wir dann zum Ende des Podcasts dann doch mal nicht einer Meinung. Gut so. Und das sage ich als doch dann größerer Kritiker von Rafael Nadal, muss ich hier widersprechen. Würdest du wahrscheinlich auch anders sehen, wenn du meine Eindrücke hier vor Ort gesammelt hättest? ich kann es mittlerweile nicht ausschließen, auch jetzt Ende Mai, dass dieser Rafael Nadal hier auf diesen Plätzen bei Olympia in 2 Monaten nicht doch nochmal in einer Form sein wird, die Richtung Medaillen ausreichen könnte. Ich kann es nicht ausschließen. Ich sag dir auch warum. Also erstmal hat das Team von Rafael Nadal persönlich und auch Carlos Moya, der noch vor dem Turnier nochmal der ATP ein elendlanges Interview gegeben hat, vor dem Zverev-Match, jedem Journalisten hier klar machen wollen, dass Rafael Nadal fit ist, nicht mehr limitiert ist, keine Schmerzen mehr hat und sich zum ersten Mal seit langer Zeit frei bewegen kann. Ich kann nicht mit abschließender Sicherheit, Gewissheit sagen, ob das nur Taktik war, um vielleicht ein bisschen in Zverevs Kopf zu kommen und einen Eindruck zu hinterlassen. Aber das, was er dann auch auf dem Platz gezeigt hat, natürlich in Relation mit seinem Alter und der Ausfallzeit, ist nicht mehr der Defensivkünstler auf außerirdischem Niveau, der bei Space Jam 1996 bei den Monstern mitgespielt hat, vom physischen Level her. Aber, und ich habe auch Alex Zverev gefragt und irgendjemand von den Spielern hat das auch getweetet, ich komme aber gerade nicht drauf, wer, gegen eine große Anzahl der Hauptfeldteilnehmer hätte die Leistung und der Zustand von Rafael Nadal am Montag ausgereicht zu gewinnen. Es gibt vielleicht nur ein Dutzend Spieler, gegen die es nicht gereicht hätte. So sehe ich das auch. Ich habe das komplette Match auf der Pressetribüne verfolgt. Es war ein bisschen rusty am Anfang, aber und dann war es gut, das Level. Also man kann es als gut bezeichnen. Plus, du spielst ja nicht nur dann gegen dieses gute Level, sondern auch gegen diese ganzen Umstände. Auf Chatrier 14.000, 15.000 Fans, die pro Nadal sind. Und Nadals Aura und Ausstrahlung. Das hätten an dem Tag nicht viele hinbekommen. Und wenn er das dann jeden zweiten Tag gegen steigendes Spielermaterial hätte steigern können, weiß ich nicht, wie lange das dann körperlich gereicht hätte, ob seine Aussagen wirklich dann auch in die Realität umgesetzt worden wären, dass er so fit ist. Aber, und das wird ja in 2 Monaten nicht grundsätzlich anders sein, klar, die Bandenwerbung fällt weg, aber das Publikum wird immer noch, und das Stadion das gleiche und der Platz das gleiche, wird immer noch für ihn sein. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Also ich muss dir da ein bisschen widersprechen, nach all dem, was ich gesehen habe und auch im Training und wie er sich hier gibt und auch die Aussagen. Er hat ja immer noch nicht ausgeschlossen, dass er nächstes Jahr wieder zurückkommen würde. Und er hat gesagt, sein großes Ziel bleibt Olympia. Und er will das angehen. Keine Ahnung, ob er das schafft, aber ich als großer Nadal-Kritiker muss sagen, keine Ahnung, kann passieren. Es ist halt auch nicht irgendjemand so. Also da kann ich dir vielleicht ein bisschen Hoffnung machen. Er hat auch gesagt, er wird zu großer Wahrscheinlichkeit keinen Wimbledon spielen. Er wird nicht auf Rasen gehen. Das würde in seinen Augen, er hat gesagt, ich kann es jetzt noch nicht bestätigen in der Pressekonferenz nach dem Spiel, aber in seinem Kopf macht es momentan keinen Sinn, den Untergrund zu wechseln und dann wieder auf Sand zu gehen, sondern er möchte sich eher mehr Zeit geben, um auf Sand, das sind jetzt meine Worte, ein Biest zu werden.
Ja, ja. Spielt auf jeden Fall ihm und deiner Prognose in die Karten, dass Olympia mit Best of Three dann noch in Paris wahrscheinlich für ihn die besten Bedingungen, die er sich wünschen könnte, da auf jeden Fall auch um die Ecke ist und macht natürlich dann dahingehend auch Sinn, dass er Rasen auslässt, weil jetzt kann er nochmal 2 Monate nutzen, um aufzutrainieren. Ich habe jetzt gedanklich auch eher dann an die Slams, die dann noch folgen, gedacht und für mich sind 250er und 500er Turniere und auch für Masters auch nur natürlich Sieg, für ihn ist das für mich dann ein großes Ding. Ja, weil wenn er jetzt beim Masters Halbfinale spielt, das gebe ich ihm immer, ja, das ist klar. Aber wie du schon sagst, Olympia, das ist jetzt vor der Haustür ist, das spielt ihm schon ganz gut rein, auch zeitlich. Genau, bin ich gespannt, was da die nächsten Monate und dann auch vor allen Dingen Ende dieses Jahres, was da dann für News gibt, ob er Was es da dann zu verkünden gibt, ob er sagt, er macht noch ein Jahr oder vielleicht auch nicht.
Und weißt du, wer noch davon profitieren könnte? Stell dir mal vor, der nimmt eine Wildcard an für Hamburg oder für Kitzbühel oder so, weil er halt auf Sand spielen will.
Ja, absolut, ja.
Das kann passieren, ja. Also,
voll. Hamburg hat er eigentlich ganz gerne gespielt.
Ja, früher. Schauen wir mal. Also ich heiße, nur um das klarzustellen, keinerlei Informationen in der Richtung, aber ich könnte es mir dann sehr kurzfristig doch auch vorstellen. Gut, damit sind wir durch. Haben sich deine Predictions geändert seit vor 2 Wochen? Oder bleibst du bei Alexander Zverev, erster Grand Slam-Titel?
Tut ja, mir leid,
Florian dabei, Regelmann.
Dass Kerber weit kommt. Also, das nehme ich zurück. Da wurde ich jetzt direkt bestraft. Aber nee, ich habe es ja schon gesagt. Für mich ist Sascha der Player to watch. Sorry, den man sich anschauen muss. Und werde die nächste Woche gespannt verfolgen. Habe jetzt hier auch unseren Kollegen Dennis Heinemann das erste Mal bewusst kommentieren hören. Ja. Gestern mit Benny Ibrahimzadeh. War eine coole Kombi. Ja. Habe ich gemocht. Finde ich eh geil. Was Eurosport da für ein Mix fährt. Auch aus ehemaligen Spielern mit Tobi Kamke, Matthias Bachinger, Philipp Kohlschreiber. Dann natürlich eh das Duo mit Becker und Stach ist schon. Also, I like, muss ich sagen. Ja.
Ich habe es Dennis auch vor 2 Tagen geschrieben. Er hat es zwar auch so ein bisschen vor sich weggeschoben, weil er hatte auch ein größeres Match schon, auch auf Center Court. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber vor 2 Tagen war er sogar mal kurzzeitig auf Eurosport 1, auch weil es geregnet hat und so. Aber die Wertschätzung für ihn ist auch schon gestiegen und sein Weg ist halt immer noch so fantastisch von Verbeamtung aufgegeben, als Polizist aufgehört und Quereinstieg als Moderator und Kommentator. Wie er sich jetzt da nach vorne gearbeitet hat, wird auch ein überragender Sommer für ihn aus anderen Gründen und einfach sehr, sehr gut und freut mich riesig für ihn. Ich höre ihm auch sehr gerne zu, ich bin ja auch noch Tischtennis-Jünger am anderen Ende und er macht bei Dein, ja, ist ja auch mittlerweile das Tischtennis-Gesicht, deswegen Hut ab, der kommentiert aus München, ist ja auch in diesem Podcast mittlerweile mit uns ein bisschen mit drin und hilft uns. Grüße an der Stelle. Ja, ansonsten gibt es eigentlich von meiner Seite aus nicht mehr viel zu sagen. Ich habe schon alles gesagt, glaube ich. Wie gesagt, mein Highlight war heute Friedhelm Funkel. Bringt mich zum Funkeln. das war echt ein schöner Moment, weil ansonsten, wie du es eingangs ja auch vor 1,5 Stunden erwähnt hast, ist es doch schon sehr stressig und sehr, sehr Energie auf und ab. Auch mit Aufträgen und vielleicht mal mit Absagen, mit gutem Feedback, mit schlechtem Feedback, mit Kollegen, die einen mögen, mit Kollegen, die einen vielleicht nicht so mögen, mit Konkurrenzdenken hier. Ich darf es euch leider nicht zeigen oder vielleicht einmal kurz reicht das. Nee, die Wand reicht nicht. Da sitzen 400 Kollegen, also schon emotional auch sehr, sehr viel. Und es stehen noch 9 Tage an. Ich bleibe zumindest so lange, bis der letzte Deutsche im Wettbewerb bleibt und wir haben ja auch noch Jan-Lennart Struff im Wettbewerb und ich habe da so eine kleine These. Struffi braucht ja für alles immer ein bisschen länger, bis er seine Erfolge feiert und früher musste er hart kämpfen, um überhaupt in die 3. Runde zu kommen und hat schon viel Energie verbraucht und war das erste Mal 2018 oder 2019 hier im Achtelfinale. Der könnte theoretisch im Achtelfinale Daniel Medvedev ausschalten auf Sand, damit es Alexander Zverev nicht machen müsste im Viertelfinale. Weil Daniel Medvedev lebt ja so ein bisschen mietfrei im Kopf von Alexander Zverev. Das ist so ein bisschen meine These. Ist zwar noch ein bisschen weit hin.
Ja, aber ich sehe die nächste Runde von Struffi gegen Deminauer schon.
Schwierig.
Muss er schon liefern. Also traue ich ihm.
Aber kann er?
Ja, natürlich, 100%. Aber die Runden davor habe ich ihm von meinem Mindset her noch ein bisschen mehr einfach gegeben. Den finde ich schon
tough. Aber das Wie ist auch entscheidend. Also wie absolut. Er da durchmarschiert ist gegen den argentinischen Qualifikanten, das ist noch nicht lange her. Vorletztes Jahr Australien, wo er auch gut in Form war, hat er ein total machbares Los gehabt und hat in der ersten Runde verloren und so.
Ja.
Wie man da durchmarschiert, ist auch eine Ansage. Aber deswegen wollte ich es noch erwähnen, beim Thema Fußball und so. Der hat ganz andere Probleme. Der hat eventuell das Problem, dass er morgen so angesetzt wird, dass er kein Champions-League-Finale gucken kann. Und er hat gesagt, er versucht schon, das mit dem Turnier so zu regeln, aber er ist halt auch kein Rafael Nadal oder Roger Federer, der entscheiden kann oder spielen kann.
Das stimmt.
Also im Worst-Case-Szenario spielt er während des Champions-League-Finals seines BVBs gegen Real Madrid.
Ja, vielleicht kann er ja im Seitenwechsel mal so ein Hawkeye, so eine Challenge nehmen und die schalten dann kurz zum Finale rüber auf dem großen Bildschirm, dass er da eine Minute schauen kann.
Aber ich kann euch beruhigen, liebe Tennisfans, also er hat schon bestätigt, also er wird auf jeden Fall spielen. Ja, also er wird nicht auslassen.
Ich hab gedacht, du sagst, er wird auf jeden Fall gucken.
Stell dir das mal vor, bitte.
Sehr konsequent.
Das wäre sehr konsequent. Also kommt auf meinen Kontostand an, aber wenn jetzt Lautern zum Beispiel Relegation spielen würde, so Relegationsrückspiel, würde ich auf jeden Fall schlechtes Tennis spielen wahrscheinlich. Oder ich würde so einen Satz so richtig krass probieren und wenn es nicht läuft, würde ich, glaube ich, schenken.
Ja, da hast du dann viel Spaß mit deinem Postfach nach dem Match.
Ja, habe ich übrigens auch schon gemerkt im Advantage Podcast, dass das jetzt ein anderer Schnack ist, wo ich dich jetzt hier noch durchschleppen muss.
Ja, auch die Gäste wurden ja ab und zu schon mal kommentiert.
Ey, es ist Wahnsinn. Wir haben Reels von Wolli, von Oscar Otte. Und als Wolli hier Host wurde und sein erstes Spiel danach verloren hat, unter dem Reel direkt öffentliche Hasskommentare von Leuten, die gewettet haben. Und bei Oscar letzte Woche, der hat sein Comeback gefeiert, was nicht einfach ist, hat erste Runde.
Das ist völlig egal, die Umstände.
Ja. Und unter den Reels Hasskommentare. Ich kenne das ja von euch, von Erzählungen, aber jetzt habe ich sozusagen mal selbst im Account gespürt. Zwar nicht gegen mich gerichtet, aber mich hat es trotzdem fast genauso aufgeregt.
Ja, war harmlos.
War noch harmlos, ja. Und wir sollten denen auch hier keine Plattform geben. Gut, Wolli. Vielen Dank für deine Zeit. Du fährst morgen nach Heilbronn.
Ja, ich werde heute Abend schon eine Teilstrecke fahren, ja.
Und wann Auslosung und so?
Samstagabend Auslosung, Sonntag geht's los.
Gut, viel Erfolg dafür.
Vielen Dank dir auch dort. Ja, ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Acker fleißig, nimm viele Eindrücke mit. Genieß es auch, dass du gutes Tennis siehst auf einer geilen Anlage, bei einem geilen Event. Du weißt, kein Alkohol an den Plätzen. Aber es ist ja kein großer Unterschied für dich in dieser Woche.
Also ich habe ein Ritual mit Klaus Bellstedt, das ist ein anderer freier Journalist. In Wimbledon gibt es oben eine Bar, so eine Medienbar. Da haben wir es vor 2 Jahren einen Ticken zu übertrieben. Also schon jeden zweiten Abend so 2, 3, vielleicht auch mal 4 Bier getrunken und so. Also alles harmlos, aber dann, das summiert sich halt. Aber es macht so viel Spaß. Aber sonst habe ich eigentlich eine Kein-Alkohol-Politik während des Slams. Aber einen Abend wollen wir auch mal hier vielleicht in ein schönes Restaurant gehen im Rahmen meines Budgets und mal ein Weinchen trinken und so. Vielleicht sogar heute Abend, weil keine deutschen Spieler mehr spielen. Mal gucken. Aber ich versuche es auch ein bisschen zu genießen. Ich habe gestern auch schon an Tag 5 endlich mal eine Boulangerie besucht, Croissant und Baguette zu mir genommen und alles im Rahmen. Früher bin ich immer durch so einen Slam durchmarschiert und dachte, ich muss, ich bin nicht gut genug und so. Bin ich vielleicht auch nicht. Aber heute gönne ich mir dann um 10 Uhr jeden dritten Tag vielleicht doch mal was, wenn ich es mir zeitlich erlauben kann.
Ich glaube, du arbeitest besser, wenn du auch kleine Sachen genießt. Unbewusst. Ja, du kriegst eine andere Energie. Ja, nicht, dass du dich einen halben Tag da reinsetzt und nichts machst, ja, sondern auf dem Weg, wie auch immer, nimmst dir deine Zeit oder nimmst es mit.
Ja, ich habe das Croissant nicht mal da gegessen. Ich habe es im Bus gegessen und die Frau neben mir hat mich schon richtig französisch streng angeguckt, weil ich so gekrübelt habe mit dem Croissant. Aber wie soll man das Croissant bitte nicht krümel essen? Das geht nicht.
Ja, mit einem Haps.
Ja, nee, aber dann ist ja nicht genießen.
So. Das stimmt auch wieder.
Okay, aber... nach müde kommt blöd, deswegen das ersparen wir jetzt euch. Falls ihr mehr Smalltalk mögt und private Einblicke, könnt ihr ja gerne Feedback geben. Wie gesagt, slidet in unsere DMs beim Advantage-Podcast. Schreibt gerne auch Wolli privat, solange es keine Hassnachrichten sind, bitte. Oder mir auf unseren Insta-Kanälen oder auf Twitter. Kommentiert gerne die Reels, kommentiert auf YouTube, abonniert gerne auch den Channel dort. Und wir sind dankbar, dass ihr den Advantage Podcast hört.
Genau. Vielen, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Es war mir eine Freude. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis zur nächsten Woche. PS, machen wir nächste Woche nochmal eine Folge? Vor dem Halbfinale oder sowas?
Müssen wir dann nochmal sprechen. Also grundsätzlich klar.
Ach so, nein, du bist ja dann safe noch im Turnier, deswegen geht das ja nicht. Stimmt, ist hiermit gecancelt.
Nein, schauen wir.
Wir schauen. Wir nehmen es von Tag zu Tag. Macht's gut.